I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Went to Films mit Martin. Hallo Martin.
Hallo Markus.
Und ja, Markus, das bin ich. Und wir sehen uns heute auf Martins Wunsch an Andres Muschettis Verfilmung von Stephen Kings S. Und zwar S Kapitel 1, wie der Film ja inzwischen heißt. Ich glaube, der ist nur als S damals ins Kino gekommen.
Ja, meine ich auch.
Ja. Ja, Martin, dann wie immer die Frage, warum eigentlich?
Ja, du hast es im Prinzip schon angesprochen, Kino. Da habe ich den nämlich das allererste Mal gesehen. Und weil das ja ein Horrorfilm ist und ich durchaus für Horrorfilme begeisterungsfähig bin, muss ich sagen, dass mir damals die Effekte sehr gut gefallen haben und auch dieser Horror, wie der dargestellt wurde, das war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und ich wollte den mit dir besprechen, weil ich mich daran erinnert habe. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich ihn natürlich dann noch einmal geschaut und gesehen, dass natürlich auch inhaltlich sehr viel zu finden ist. Und da möchte ich mich gerne mit dir auf Entdeckungsreise begeben, was da noch so alles drin steckt in diesem Film.
Ja, sehr schön. Ich bin auch sehr froh, dass du ihn ausgewählt hast. Ich hätte es bestimmt auch irgendwann gemacht. Ich bin ja großer Stephen King-Fan und wir sind ja hier bei mir gerade beim Aufnehmen. Und so schräg hinter uns ist auch das Regal, wo bestimmt so an die 40, 50 Bücher von Stephen King stehen. Darunter natürlich auch S, das ich auch irgendwann mal gelesen habe, das ja auch für viele der Lieblingsroman von King ist. Eigentlich ist die Frage für viele immer S oder The Stand, zu dem es ja noch keine so große Verfilmung gibt in dem Sinne. Eine Miniserie, glaube ich, war das. Und ja, da kann man viel mitmachen. Ist auch ein interessantes Konzept, dass diese Verfilmung wählt. Denn, für diejenigen, die es nicht wissen, der Roman springt ja, so wie dann der zweite Teil, zwischen der Handlung, wo der Club der Verlierer erwachsen ist, und der Handlung, wo der Club der Verlierer Kinder sind. Und diesen ganzen Erwachsenenteil hat man ja für diese Verfilmung komplett rausgenommen, dass der Film quasi für sich alleine stehen könnte. Ist natürlich aus finanzieller und Marketing-Sicht vernünftig, wenn der Film nicht so erfolgreich gewesen wäre, dann wäre er immer noch als Standalone-Film funktioniert. Und hätte keinen Frust hervorgerufen. Aber so funktioniert es natürlich trotzdem auch. Und das wird dann natürlich beim zweiten Teil recht interessant werden.
Ja. Ich nehme an, also wo wir auch, sag ich mal, den Erstkontakt mit der Geschichte und dem Film gesprochen haben, dass du natürlich das Buch auch gelesen hast.
Ja, ich habe das Buch auch vorher schon gelesen. Also einige Jahre bevor der Film rauskam, gelesen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Okay, da bin ich natürlich sehr gespannt, wie du die Umsetzung davon findest. Ich muss sagen, ich habe mit dem Buch angefangen, nachdem ich den Film gesehen habe. Und muss auch sagen, dass ich von dem Umfang des Buches sehr erschlagen war und es dann erstmal wieder beiseite gelegen habe. Und seitdem liegt es auch beiseite. Deswegen ist es gut, dass du zumindest auch die Romanvorlage kennst. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie dir auch die Umsetzung gefällt. Auch wenn wir natürlich immer Film und Roman als getrennte Werke betrachten wollen, ist das sicherlich super spannend, da auch zu wissen, was denn aus der Vorlage so alles stammt und wie das filmisch umgesetzt wurde.
Ja, es ist ja trotzdem nicht ganz zu trennen, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, bei der Menge an Filmen ist ja das, ist ja Stephen King-Verfilmung schon fast ein eigenes Genre.
Ja, okay, das stimmt, ja.
Alles klar. Dann würde ich sagen.
Genau, bevor wir starten, ganz kurz noch ein Hinweis. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Und wenn ihr I Went to Films und andere Produktionen von mir unterstützen wollt, dann schaut mal auf iwenttofilms.de vorbei in die Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr einen Link, wie ihr uns bei Steady unterstützen könnt. Wir freuen uns über euren Beitrag.
Ja. Dann legen wir gleich los. Wir sehen uns die Blu-ray an auf Deutsch. Wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Ja, und wir starten mit dem Logo von Warner.
Genau. Und was mir hier schon direkt und gefällt,
ist... Und dem Neoline-Logo.
Genau, dass sofort die Kinder Stimmen zu hören sind, Kinder lachen. Mhm. Es wird gesungen und jetzt haben wir auch Regen hier in den Logos. Denn es beginnt ja auch im Regen, die ganze Geschichte.
Ja. Ja, ist ja auch ein sehr schöner Anfang, wenn ich das einmal den ersten Satz aus dem Buch zitieren darf.
Ja, gerne.
Der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte, wenn er überhaupt je ein Ende nahm, begann, so viel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rinnstein entlang trieb.
Ja, genau. Das ist ja jetzt genau das, was wir hier sehen. Also, wir haben noch kein Gesicht erkannt.
Nee.
Wir sehen außer den Smiley, ne?
Benjamin Wallfish ist natürlich auch ein schöner Name.
Ja, wir lernen als erstes Bill und seinen kleinen Bruder kennen.
Genau. Das Beetlejuice-Plakat im Hintergrund schon. Und
wir haben hier schon auch die Röhren gesehen, ja. Vom Hamsterkäfig.
Und über Bills Bett ist auch noch ein Gremlins-Plakat. Mhm. Und da sehen wir ja schon den ersten großen Unterschied zwischen den Buch und Film. Denn das Buch spielt im Jahre 1958 in der Kindheit und 85 in der Gegenwart, also in der Erwachsenenzeit. Und das hat man für diesen Film ja abgedatet. Der Film ist ja von 2017, glaube ich.
Ja, könnte sein, ja.
Ja, 17. Und da hat man dann gesagt, so, wir verlagern jetzt die Erwachsenenzeit in die Gegenwart und die Kindheitszeit spielen wir vor ungefähr 28 Jahren, also 88, 89.
Ja. Und sehr schön auch hier der Beginn, ne? Also Georgie soll in den Keller gehen und diesen Wachs oder dieses Harz holen, um das Papierschiff zu modifizieren, damit es nicht so schnell aufweicht. Und wir sind gleich schon mal erschrocken worden, ne? Dadurch, dass Bill ihn angefunkt hat mit so einem Funkgerät.
Ich glaube, Paraffin ist es im Roman.
Ah, okay, ja.
Aber es passt vielleicht nicht mehr ins 80er-Setting.
Ja, okay, ja. Und klar, wer natürlich Horrorfilme kennt, in den Keller runtergehen, das ist ja schon immer erstmal gruselig.
Zumal das ja später nochmal wiederkommt. Wobei natürlich diejenigen, die das Buch gekannt haben, wussten natürlich, dass da jetzt nicht so viel passieren kann eigentlich, außer sie ändern das auch ab.
Ja. 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 Ja, das ist ja auch etwas, was Horrorfilme gerne machen, so eine falsche Fährte legen, ne?
Einen roten Hering. Das ist auch schnell getrocknet, ne?
Ja.
Wird ja später auch nochmal wichtig.
Ja, ja. Ja, im Prinzip haben wir ja RCS.
Das Boot ist übrigens tatsächlich ein Problem für viele andere Übersetzungen des Romans, weil es ja in vielen anderen Sprachen gar kein S gibt.
Ah, ja.
Das ist also.
Ja, ja, das ist eigentlich eine gute Beobachtung. Man selbst, also. Ja. So, also im Deutschen denkt man nicht drüber nach, ne?
Ja, ja, aber die französische Fassung, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die kann auf jeden Fall nicht S heißen, weil es das nicht gibt auf Französisch. Ja. Mhm.
So, Georgie rennt nach draußen. Es ist sehr schön, es ist total regnerisch und wir haben alles in so einem Blauton gehalten.
Ja, und generell hat der ja so einen leichten Filter drüber. Es ist kein, wie heißt es? Ist kein Sepia-Filter, aber trotzdem so eine Art alten, ne?
Ja,
so,
ja,
so
ich
wie
weiß.
Das Warner-Logo ja auch
ja,
gewesen.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Cary Fukunaga war ursprünglich auch mal fürs Regie vorgesehen und die haben wohl ordentlich noch mal ist jetzt auch so ein Moment, wo so ein bisschen wie Scary Movie wirkt.
Ja, richtig.
Also das, vor allen Dingen, man denkt ja, er läuft gegen das Erste.
Ja, also aber das muss man auch sagen, der Film ist ja auch sehr humorvoll, ne? Also,
ja gut, das kommt aber von der Vorlage auch, ne?
Okay, also, ja, ja.
King hat ja immer sehr viel Humor auch durchaus drin.
Ja. Nee, ich glaube, der Richie später, ne? Der ist ja auch so ein bisschen der Clown. Ja. Also, so. Naja, der Clown.
Der Clown, den sehen wir jetzt.
Ja.
Nämlich Pennywise.
Ja.
Hast du gesehen, dass sich die Augenfarbe geändert hat von Pennywise?
Nee.
Er hat zuerst so gelbe Augen gehabt und jetzt hat er blaue Augen.
Ah.
Wie die Mutter der Den Bros.
Ja.
Also er nimmt instinktiv auch die Augenfarbe an.
Ja. Und also halt, im Prinzip wie so ein Chamäleon.
Ja. Das Sabbern übrigens, das war ursprünglich gar nicht intendiert. Das war eine Folge dieser Zahnprothesen. Das hat dann aber so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ja gut, nee, das behalten wir jetzt dabei. Das passt gut zur Figur.
Ja, und generell sind ja Flüssigkeiten auch ein Thema. Ja, also wir haben natürlich das Wasser, wir haben später auch Blut und dann haben wir auch noch das Grauwasser. Ne?
Ja.
So, jetzt kommt hier die Nachbarin.
Das ist übrigens alles für den Film noch extra hinzugefügt. Das gibt's im Roman so nicht, dass da noch eine Katze quasi den Mord beobachtet.
Mhm. Okay, ja. Ich finde auch dieser Gulli, der ist ja irgendwie so riesig, ne?
Das ist aber jetzt nicht ungewöhnlich für.
Ja, was hier sehr gruselig ist an der Szene ist, dass, dass er hier richtig die Manipulation benutzt.
Mhm.
Also Pennywise hat ja jetzt so getan, als ob die beide Popcorn als Lieblingssüßigkeit oder.
Und interessant auch, wie er aufgehört hat mitzulachen, als Georgie mitgelacht hat, ne?
Mhm.
Also die Freude der Kinder ist nicht so gut für ihn.
Mhm. Ja gut, Pennywise meinte ich jetzt ja auch so, naja, wenn er das Boot nicht mitbringt, wird ihn sein Bruder umbringen.
Mhm. Auch interessante Wortwahl, ja.
Ja. So, Georgie kommt näher, greift nach dem Boot und Pennywise zieht das Boot zurück, hält es ihm aber doch wieder hin. Und jetzt packt er ihn. Jetzt
sehen wir ihn zubeißen.
Und beißt sogar zu, ja.
Ja. Ja. Und wir sehen dann auch noch den Jungen mit dem Stumpf da rumklettern. Und da dachte ich mir im Kino, okay, wir machen hier keine halben Sachen. Das ist mal eine richtige Verfilmung von dem Roman.
Ja, okay.
Weil nämlich die einzige Verfilmung, die es bis dahin gab, war ja diese Miniserie mit Tim Curry als Pennywise. Aber das war eine TV-Verfilmung.
Mhm.
Die konnten natürlich nicht als TV-Verfilmung in die allerletzten Ecken gehen, sozusagen.
Ja. Hier dieses Eröffnen mit dem, dass das Logo kommt, das finde ich ziemlich stark, weil man also einmal diese Drehung in diesen Tunnel rein und dann kommt das It.
Ja. Wir fahren durch Blut, die beiden Buchstaben durch.
Genau, wir fahren da durch. Und dann kommen wir aus dem Tunnel raus. Ja, genau. Und jetzt ist ja auf einmal alles gut, ne?
Ja, es ist ja Sommer, ne?
Genau. Wir haben Juni 1989.
Und wir sind so gut 9 Monate später.
So, jetzt lernen wir Mike kennen. der hier ein Schaf mit so einem Bolzenschussgerät töten soll.
Ja. Mike haben sie ja auch ein bisschen abgeändert, die Figur.
Ja.
Ja.
Ist auch schön, dass, ist das jetzt der Vater oder?
Nee, der ist ja tot.
Ah, okay, dann ist das wahrscheinlich der. Wird das genau gesagt? Nee, ne? Irgendwie Onkel oder Verwandter oder so, wo er.
Muss ja irgendwie ein Verwandter sein, ja.
Ja.
Oder ist der Großvater sogar.
Oder so, ja. Ja, jedenfalls kriegt Mike jetzt so eine Ansage von seinem Onkel oder Großvater, dass er mehr Verantwortung übernehmen soll. Und vor allem, es gibt nur zwei Optionen. Ne? Also so ein Schwarz-Weiß-Bild. Also entweder du machst jetzt hier mit und reißt dich zusammen oder du bist auf der anderen Seite.
Ja. Stan ist natürlich im Roman auch eine ganz interessante Figur, weil relativ am Anfang, so eine der ersten Sachen, die wir so über Stan lesen, ist ja, wie er als Erwachsener sich selbst umbringt, nachdem er den Brief kriegt von Mike, dass sie alle wieder zurück sollen. Und alles Weitere, was wir über ihn erfahren, ist also mit dem Hintergrund, dass er nicht so lange leben wird wie die anderen. Mhm. Das macht es natürlich nochmal interessanter. Mhm. Das ist auch sehr schön, ne? Dass das alles ohne Schnitt hier jetzt passiert.
Ja, und auch hier diese Einführung dieses Mädels.
Boah, ich glaube, das ist auch eine andere Einführung als...
Als im Buch?
Ich glaube, ja. Mhm. Irgendwas steht da übrigens auch von wegen Clown.
Mhm. Aber es ist halt schon... Wie hat sie genannt? Bradder? Also es ist schön, wie die gerade an den Loser-Jungs vorbeigelaufen ist und man denkt, also die Kamera hat sie dann ja aufgenommen, und man denkt so, ah, die wird jetzt wahrscheinlich irgendwie auch ein wichtiger Charakter sein, aber nein, sie bringt uns nur hier rüber. Die
Einführung von Beverly.
Genau. So, Beverly ist jetzt hier mit dem Dreck aus dem Müllsack und Wasser überschüttet worden und wir haben auch das direkt gesehen.
Es gibt eine Ausgangssperre.
Genau. Und Beverly, ne, der Schlüssel um den Hals, ne, ja, den sie
vor allen Dingen ist aber immerhin noch nicht das Schlimmste, mit was man so in der Toilette überschüttet werden kann. Mm, ne?
Ja.
Der Film greift natürlich auch die ganze 80er-Nostalgiewelle, die jetzt so langsam abgeebbt ist, denke ich, ab, aber das ist ja auch nicht schlimm.
Nee, genau, ja.
Passend dazu war Andres Muschietti auch nicht die erste Wahl, sondern in der ursprünglichen Idee hätten das die Duffer-Brüder machen sollen.
Mhm.
Das hat sich dann aber zerschlagen und die haben dann ja eine kleine Serie namens Stranger Things entwickelt.
Okay, ja. So, die werden jetzt angepöbelt hier von den älteren Jungs.
Hm. Also ich muss ja gestehen, ich finde Nicholas Hamilton, der Darsteller von Henry Bowers, hat ein bisschen was von dem jungen Kevin Bacon.
Hm.
Ne, der hat ja auch so ein bisschen die Nase so leicht nach oben gebogen.
Hm, ja.
Gesichtszüge, ja, also würde mich nicht wundern, wenn das sogar ein Stück weit mit ins Casting reingespielt hat. So ein, okay, ne, jemanden, der in den 80ern ja auch ungefähr das Alter hatte.
Richtig. Wir haben jetzt ja auch gerade gesehen, dass die beiden Polizisten die Szene von etwas weiter weg beobachtet haben. Was wir jetzt noch nicht wissen ist, dass einer der Polizisten der Vater von Henry ist.
Mhm.
Ah. Und das ist natürlich auch schön, das Modell.
Ja.
Denn das Gebäude werden wir ja später auch wiedersehen.
Mhm.
So, und Ben ist überfordert.
mit der Situation, lässt das Fahrrad fallen.
Was der Film übrigens verschweigt, ist, warum Henry so auf der Jagd ist nach ihm.
Ja.
Das kommt nämlich im Roman, wird das nämlich erwähnt, weil er sich geweigert hat, Henry bei einem Test abschreiben zu lassen und Henry deswegen durchgefallen ist.
Mhm.
So wirkt es einfach nur, als ob er auf ihn drauf losgeht, weil er der Neue und oder fett ist.
Mhm. Mhm.
Übrigens sinnvoll, dass sie sie so darstellen, dass sie jetzt auf der Treppe oben steht, weil sie nämlich eine ganze Ecke kleiner ist, Sophia Lillis, als die anderen Schauspieler. Und das dann oft dazu geführt hat, dass sie in manchen Szenen sogar auf einer Kiste stehen musste. So den Bogart gemacht.
Okay, ja. Ben zieht ab, hat in der einen Hand Fahrrad und das Modell und sein Kopfhörer liegt auf dem Boden und hängt an der Strippe, wird hinterhergezogen.
Da haben wir Silver. So, das, was Bill da spricht, das ist so ein, das sind so Übungen für Stotterer.
Ja. Hätte ich mir fast gedacht.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt die Tatsache, dass sein Fahrrad Silver heißt, jetzt noch so wirklich Sinn macht mit der Änderung, weil es ist aus einer 50er-Jahre-Western-Serie. Das ist das Pferd vom Lone Ranger, glaube ich.
So, wir haben jetzt hier diese Röhren wiederentdeckt, die eigentlich aus dem Hamsterkäfig kommen. Und Bill hat jetzt quasi ein Modell gebaut von der Kanalisation, wie sein Bruder verschwunden, wie, also um halt zu untersuchen, wie sein Bruder.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das im Buch so auch vorkommt. Ich glaube nicht.
Ja, aber für einen Film für eignet Film sich das gut.
Sehr
ne?
gut, ja, 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 ja. Klar.
So, und der Vater wird natürlich auch gleich wieder laut. Und generell muss man ja sagen, haben wir irgendeinen sympathischen Erwachsenen?
Das ist ja das Ding.
Ja.
Die sind ja alle unter dem Einfluss von S.
Ja. Ja. Gefangen eigentlich.
Damit es die Kinder.
Ja.
Das sehen wir ja später auch bei den Fernsehsendungen.
Ja, ja, ja.
Aber nee, es gibt keine sympathischen Erwachsenen.
So, Ortswechsel. Ja. Wir sehen jetzt mal das erste Mal, glaube ich, die Stadt so
ja. Derry,
als Ganze. Ne?
Das ist übrigens eine Stadt in Kanada. Was dann auch dazu führt, dass das Weltkriegsdenkmal in Derry Leute für den König auch gestorben sind.
Okay. So, Mike fährt irgendwas aus, ne? Also ich weiß gar nicht.
Fleisch.
Ah, Fleisch, okay.
Die Schafe, die sind.
Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja. So, jetzt muss er sich verstecken. Und wir haben natürlich eben auch schon das Kino gesehen.
Und das war ja auch eine Fleischerei, wo er da.
Ja, okay. Das Kino, ne? Und ich weiß nicht, war das schon die Szene, wo Nightmare on Elm Street drauf stand?
Bin ich mir nicht sicher.
Weil das, vielleicht kommt es gleich nochmal, weil das habe ich nämlich gelesen.
Ja.
Und jetzt beobachtet Mike natürlich diese Tür und, und also in der Seitengasse.
Wieder, also wir können die Szene ja noch nicht zuordnen.
Nee, genau. Aber wir wissen natürlich, dass das mit dem Feuer zu tun hat, ne?
Aber das wissen wir ja noch nicht, dass seine Eltern durch Feuer gestorben sind.
Ja. Ja. Und was ich hier sagen muss, was ich großartig finde, wie kriegt man das hin, mit so viel Licht eine so gruselige Szene zu machen? Und das finde ich stark. Ja, weil das war ja trotzdem ziemlich
ja nicht. Da sehen wir Pennywise schon.
Mhm. Die Augen leuchten. Ja, jetzt wieder gelb, ne?
Ja. Und da sehen wir, dass Bowers und die anderen da durch die Gasse gefahren sind.
Mhm. War auch richtig. Mike wird gefragt. Alles okay?
Mhm.
Und wir hören keine Antwort, weil eigentlich
was ist soll er da ganz antworten, alles okay, ne?
Ja, eben, genau, was soll er antworten?
Ach.
So, Stanley bereitet sich auf seine Bar Mitzwa vor und wir erfahren, dass sein Vater auch der Rabbi ist vor Ort.
Mhm.
Und der Vater ist natürlich ja, eigentlich entsetzt, dass sein Sohn, also der Sohn des Rabbis es nicht schafft,
aus der Tora vorzulesen.
Genau.
So, da sehen wir das Bild, das ja Stans große Angst ist, wie wir sehen, was auch so nicht im Roman vorkommt, was aber natürlich deutlich visuellerer Ansatz ist und deswegen natürlich auch nicht schlecht funktioniert für den Film. Ja, ist natürlich ein Modigliani-Lookalike, ist aber kein echter Modigliani. Also ist sowieso kein echter, aber es ist auch keine Kopie eines.
Okay,
ja, so. Ja, ja. Ist wieder so ähnlich wie bei Basic Instinct, wo wir das mit den Picasso-Kopien
haben. Ja. Also von allen Erwachsenen war jetzt eigentlich Stans Vater fast der ja, harmloseste, ne?
Das war zumindest der Einzige, der auch einen Grund hat, so komisch zu sein. Wobei Bills Vater natürlich auch, also ist er, ne, dass er da so sauer ist, dass George das Bill da nicht loslassen kann, hat natürlich auch sicherlich damit zu tun, mit den eigenen Verarbeitungen, mit der eigenen Trauermechanismen. Das ist natürlich auch sehr unheimlich.
Ja, ja, finde ich total gut. Also wir haben jetzt, er hat das Bild wieder aufgehängt und ja, das Gemälde ist quasi leer. Ne? Wir haben nur noch den Hintergrund. Und jetzt haben wir so eine Charles Ives Musik, ne?
Hm.
Und hier tolle Kameraführung, ne? Also ich finde das gerade in Horrorfilmen super, wenn die Kamera so kippt.
Ja, und vor allen Dingen, sie ist jetzt auch dreidimensional.
Genau, ja.
Und sind wir bei den Caspracks zu Hause.
Mhm. So, und Richie ist ja der Kasper, ne, in der Gruppe. Mhm. Und der haut ja immer so Sachen raus, ne?
Mhm. Da sehen wir die Sendung, die ja später auch nochmal bei den Bowers laufen wird.
Ja. Ja, das hörte sich gerade von seiner Mom nicht so an, als wäre sie besorgt, sondern eher wie eine Drohung, ne? Also wälzt dich nicht im frisch gemähten Gras, denn du weißt ja, wie schlimm deine Allergien sind.
Naja gut, wir kriegen ja später auch so Hinweise, die darauf deuten könnten, dass wir hier also es ist nicht ganz das richtige Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, aber so eine Art von haben könnten, ne?
Ja. So, das ist jetzt gerade wieder so eine Szene, ne? Schöne Kindheit. Die Jungs können da mit dem Fahrrad fahren.
Sag mal, das klingt jetzt blöd, weil er natürlich immer für Horror bekannt ist, aber das ist ja eigentlich so ein ganz klassisches Stephen King-Element, ne? Jugendliche.
Ja, ja.
Ne?
Ja,
das ist ja, ja. Gerade diese seine Hauptära in den 80ern sind ja oft Kinder in dem Alter, die irgendwie was unternehmen.
Ja, Auch eine schöne Ansage, ne? Also die Bibliothekarin sagt, wenn gerade ein Junge sollte den Sommer draußen mit Freunden verbringen und er sitzt da halt in der Bibliothek und recherchiert.
Ja, das ist übrigens auch eine Änderung. Nochmal, eigentlich sind diese Hinweise über die Geschichte von Derry von Mike im Roman. Und da sehen wir das Pennywise.
Ja, und auch, ja, richtig, ja. Also wir hören jetzt auch wieder diesen Kinderchor. Mhm. Und jetzt ist, das ist zum Beispiel ziemlich cool. Ja. Wir sehen ja dieses Ranzoom später auch mit dem Dia-Projektor auch nochmal, ne?
In so aber bisschen. Da ist, finde ich, es noch fast gruseliger.
Ja.
Weil es da natürlich, weil einem da ja sofort klar ist, dass das irgendwie nicht stimmen kann, dass jede Seite das Bild einfach nur näher ranzoomt. Ja.
Genau, und ich weiß jetzt nicht, sollte das Georgie sein, der da im Baum hing?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja.
So, und das ist natürlich jetzt...
Der Ballon hier durch.
Genau, der Ballon.
Das ist tatsächlich auch aus dem Roman, dass er jetzt den Ballon sieht in der Bibliothek.
Und auch dieses Spieluhr, die so verzerrt wird, ne, wie bei so einem Doppler-Effekt. Oder wenn die Batterie leer wird, irgendwie sowas. Jetzt steht da dieses Ei. Und das dampft das, sogar, ne?
Ja, es raucht wahrscheinlich eher, ne, von der Explosion.
Ja. Ja. Also Ben begibt sich buchstäblich in die Geschichte durch seine Recherchen.
Ja.
Und geht natürlich auch wieder ins Magazin runter. Also es geht natürlich nach unten in den dunklen Keller. Jetzt flackert das Licht. Und wir hören auch so ein Kinderlachen, aber so ein gruseliges Kinderlachen. Und natürlich das Exit-Schild hinter ihm an der Decke.
Ja. Bitte.
Ja, und das ist natürlich cool gemacht. Es steht jetzt oben an der Treppe eine Person.
Ja.
Jetzt kommt die Treppe runter. Und wir sehen erst...
Gleich, dass es die Person ist, der Kopf fehlt.
Genau. Das ist jetzt...
Schön auch, wie die Eier runterfallen und aufplatzen.
Ja.
Vor allen Dingen, weil man sieht, dass sie ja offenkundig nicht gekocht waren.
Mhm. So, und jetzt rennt das kopflose Wesen los. Mhm.
Ja.
Und hier auch das zum Beispiel, dass die Kamera so kippt. Sowas finde ich
der, gut. Der, ne? Wie heißt denn das? Dutch Engel oder Dutch Tilt oder wie das heißt. Ne?
So, und jetzt kommt der Clown und wir haben einen super Schnitt, ne, auf die Bibliothekarin.
Ja. Der Vollständigkeit halber, pardon, das ist auch nicht so wie im Roman. Im Roman sieht Ben so klassische Universal-Monster.
Ja.
Da wird das irgendwo sein mit
Ach so, König. Das ist das dem König, das Kriegsdenkmal, ne? So, Ben wird von den Jungs rund um Henry aufgegriffen.
Ja.
Jetzt kommt ein Auto vorbeigefahren.
Und wir sehen, das interessiert die gar nicht.
Ja.
Und da sehen wir auch, warum.
Ja, okay. Weil sie ja auch von Pennywise sozusagen, ne?
Ja.
Das ist eigentlich ein schönes Bild. Deswegen, es lohnt sich, diesen Film auch mehrfach zu gucken. Weil man dann immer mehr das zusammen kriegt und auch besser erkennt. Jetzt hat Henry ja schon das Messer parat. Was er
hat
ja
schon mit dem Haar angefangen.
Genau, was ja seinem Vater gehört auch, ne?
Ja.
Und da muss man sagen, das war gar nicht schlecht von Ben, wie er sich da aus der Situation befreit hat.
Ja.
Mit dem Tritt, natürlich rollt er jetzt da diesen Hügel hinunter.
Ja. Und ich weiß gar nicht, nee, der Roman zeigt ja nicht so viel über die Bowers, aber, der Roman, der Film, aber wenn man das im Roman so liest, was da so alles, da gibt es ein paar mehr Dialoge zwischen ihm und seinem Vater, da glaubt man das dann auch.
Mhm. Auch schön, wie hier die Kamera dann rüberschwenkt, ne, zu diesem, ja, wahrscheinlich war das so ein Lüftungsschacht von der Kanalisation.
Ja.
Und jetzt sind sie am Flussufer angelangt. Und Ben wartet durch das Wasser.
Mhm.
Wobei warten ist vielleicht falscher Begriff, er rennt eher.
Ja, so hoch ist es ja auch nicht.
Nee.
Nicht jede Pflanze ist Gift, Efeu.
Ja, die Jungs gehen jetzt hier am Flussufer in diesen Tunnel rein, also in diesen Ausgang von der Kanalisation. So, jetzt diskutieren die Jungs über das Grauwasser und das...
Interessant auch, wie Stan vorhin die Augen verdreht hat.
Mhm. So, sie haben jetzt hier diesen Schuh gefunden.
Mhm.
Und es steht der Name drin. Eigentlich steht der Name da drin, ne?
Ja.
Von der Betty Ripson, die schon länger fehlt auch, ne?
Wobei, das ist ja, glaube ich, nicht so ungewöhnlich gewesen, oder? War das nicht auch der Gag bei Zurück in die Zukunft mit Calvin Klein?
Ach so, ja.
Dass sie davon ausgehen, dass das seine ist, weil der Name da drin steht?
Ja. Genau. Das ist ganz interessant, dass hier die Jungs darüber diskutieren. Wollen sie wirklich antworten oder wollen sie es nicht? Also, das ist ja die Frage, wollen sie so werden wie die Erwachsenen? Denn es ist ja letztendlich auch ein Film über das Erwachsenwerden. Also wollen sie sich der Angst stellen oder wollen sie einfach sozusagen eher den Weg des Ignorierens gehen?
Mhm.
Aber diese ganze Diskussion wird jetzt natürlich unterbrochen, weil Ben auftaucht. Der ja vor ihnen im Flussbett angekommen ist, weil er ja noch flieht von den Raufbolden.
Ja, da haben wir Patrick Hockstetter, dessen Namen wir, glaube ich, maximal über die Castingliste erfahren, oder?
Ach stimmt, weil jetzt hat er ja wirklich so einen richtigen eigenen Moment, ne?
Ja, das ist nämlich auch eine ganz große Änderung im Vergleich zum Roman, weil da ist er nämlich auch. Da stirbt er auch, aber anders.
Mhm.
Ne, weil da ist es so, dass Patrick abseits von seinen Abenteuern mit Henry noch nebenher so Katzen und Hunde umbringt und die in so einem alten Kühlschrank da irgendwo lagert. Und da wird er angegriffen von denen. Nicht von denen, sondern von Blutegeln, die da irgendwie aus den Leichen, also ist ja Pennywise wieder. Und das haben sie offenkundig etwas runtergetont, beziehungsweise wahrscheinlich aus Zeitgründen haben sie das rausgenommen, weil sie nicht noch ein oder zwei Szenen haben konnten, wo er irgendwelche Viecher umlegt.
Ja, kann man verstehen. Ich muss sagen, das ist natürlich eine super Kombi, einfach zu sagen, mit diesem, Deo-Flammenwerfer, wo immer es ganz kurz hell wird und natürlich dann aus dem Dunkel diese Gestalten auftauchen.
Jetzt haben wir wieder plötzlich den Dutch Angle gehabt gerade.
Ja, genau. Und jetzt sind da auf einmal Gitterstäbe. Wahrscheinlich hat er sich verlaufen, falsch abgebogen.
Dass er übrigens dieses Feature hat mit dem Flammenwerfer, könnte auch noch eine Anspielung auf einen anderen Roman von Stephen King sein, weil da gibt es auch eine Figur namens Patrick Hotstater.
Mhm. Isle of Derry steht jetzt auf dem Ballon drauf, ne?
Und da geht es nämlich auch um Feuer.
Okay, ja.
So, die Gruppe ist gewachsen. Ben wird von der Loser-Truppe aufgenommen. Ja, hier ist auch schön, wie hier, sag ich mal, AIDS noch als Thema so besprochen wird. Ne?
Ja, das, also, das ist natürlich im Original nicht drin, weil es das ja in der 50er-Jahre-Handlung noch nicht in der Form gab.
Ja. So, wir sind wieder
bei der Fleischerei.
Bei der Fleischerei, wo wir vorhin Mike getroffen haben. Also irgendwie, man hat das Gefühl, er weiß, was er nehmen muss.
Ja, wer, wenn nicht Eddie, weiß sowas.
Mhm. Das war auch eine gute Drohung, ne? Oder ein super Satz. Wenn meine Mama erfährt, dass ich das alles so gekauft habe, verbringe ich das ganze Wochenende in der Notaufnahme bei Röntgen.
Jetzt haben wir aber die sehr schöne Szene verpasst, wie, wie Beverly sich ihre Tampons aussuchen muss.
Mhm.
Und sie jetzt auch instinktiv vor den Jungs versteckt.
Mhm. Jetzt gibt es das Ablenkungsmanöver.
Mhm.
Beverly lenkt den Apotheker ab. Und der ist ja fast schon...
Ja.
Ja, wobei, ein bisschen gruselig ist er schon.
Ein bisschen? Also... Allein, dass er, also ich meine, sie versucht ja offenkundig, ihn mit Flirten abzulenken. Allein, dass er darauf so eingeht, ist natürlich schon ganz schön extrem.
Ja, das stimmt schon. So, Beverly steckt die Zigaretten ein.
Aber sie klaut sich dann ja auch seine Kippen dafür.
Achso, ja, ja. Warum hast du zwei Bauchtaschen? Ich muss mich jetzt konzentrieren, da habe ich keine Zeit, das zu erklären. Und dann blendet so dieser Dialog aus. Aber da ist im Hintergrund auch richtig viel so drin, ne?
Mhm. Naja, gut, ich meine, das Buch hat im Original, also die deutsche Version, die ich hier habe, die hat ja auch schließlich 1214 Seiten.
Mhm.
Und du musst die Wunde aussaugen.
Mhm.
Die Anspielung ist natürlich etwas weniger subtil in der Synchro auf den Song.
Mhm. Jetzt war Beverly das erste Mal mit der Truppe quasi zusammengetroffen, ne?
Ja.
Und jetzt erfahren wir ja auch wieder, nee, das war ja vorhin in der Toilettenszene auch schon, ne? Aber jetzt werden die Gerüchte wieder Thema.
Mhm.
Mhm. Dieses Wunder aus Augen, ne?
Vor allen Dingen, dass ausgerechnet Eddie derjenige ist.
Ja. Ah, jetzt haben wir wieder die Fernsehsendung, ne?
Und das, ja, und die Kanalisation ist der richtige Ort, mit, um mit euren Freunden zu spielen. Hm. Könnt ihr rumalbern wie ein Clown. Mhm.
Wir sehen, dass Beverlys Vater noch so Arbeitskleidung anhat, ne? Mhm. Das ist jetzt richtige Psycho-Gewalt, könnte man fast sagen, ne?
Naja, es ist ja nur... Ich würde eher sagen, es ist eine Sekunde vor sexueller Gewalt vor allem. Mhm. Es ist ganz interessant. In Bezug auf dieses Thema ist das tatsächlich nicht der schlimmste Elternteil, den Stephen King jemals geschrieben hat. Mhm. Es gibt bei Carrie, die Mutter, die bestraft Carrie ja dann, als sie ihre erste Periode hat.
Okay. Ja. So, Beverly bestraft sich jetzt ja quasi selber. Sie spricht mit sich, das ist deine Schuld, und schneidet sich die Haare ab.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Spricht sie wirklich mit sich oder spricht sie mit ihrem Vater indirekt?
Ja, gut, ja. Ja.
Mhm. Weil sie schneidet sich ja die Haare ab, um ihm nicht mehr so zu gefallen.
Mhm.
Also.
Ich bin ein bisschen erstaunt, was dieser Abfluss da im Waschbecken alles schluckt. Also, da sind ja die ganzen Haarbüschel drin verschwunden.
Tja, das ist Amerika, ne?
Ja.
Da ist vielleicht in der Küche noch so ein Mülzerhäcksler mit drin.
Ja. Ja, stimmt.
Aber die kommen ja später wieder.
Ja, ja, eben, genau.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob Ben wirklich schon mit dieser halb versorgten Wunde da schon schwimmen gehen sollte.
Mhm. Und das ist jetzt auch eine schöne Diskussion eigentlich, ne? Also die diskutieren darüber, ob es darum geht, wie weit die Spucke fliegt oder wie sie aussieht.
Mhm.
So, Beverly kommt, hat die kurzen Haare auch und springt, während die Jungs ja noch diskutiert haben, ob man springt oder wer springt. Da scheint das Wasser ja relativ flach zu sein, ne? Also sind sie ja schon...
War schon
etwas mutig, da so runterzuspringen.
So aus der Höhe, ja, stimmt wohl.
So, und jetzt gleich entdecken sie ja was, irgendwie am Grund.
Und ist aber auch mal auch eine Szene, muss man ja auch mal sagen, die ja auch mutig ist, ne? Das wird sich ja auch nicht jeder trauen, mal eben eine Szene mit lauter minderjährigen Unterwäsche zu drehen.
Ach so, ja.
Also,
aber für mich.
Ich meine, sie hat ja. Nein, aber du weißt ja.
Ja, genau, ich weiß schon, ja. Also, aber das wirkt doch jetzt hier gerade total unbeschwert, ne?
Ja, ist es ja.
Sommer auch. Und die haben da ihren See. Und jetzt entdecken sie irgendwie sowas wie eine Schildkröte. Aber es wird nicht weiter thematisiert.
Ja, das ist eine Anspielung.
Richtig, weil die kommt ja später auch nochmal, ne, die Schildkröte.
Ja, das ist eine Anspielung auf etwas, was dann im Roman wichtig ist.
Okay, ja, weil das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, weil wir ja später diese Schildkröte auch nochmal haben.
Die Lego-Schildkröte.
Die Lego-Schildkröte, ja, aber die wird nicht weitergeführt. Deswegen habe ich auch schon gedacht, das wird was das mit dem Roman zusammenhängen.
Ja, das ist ein Insider für die, die den Roman gelesen haben.
Ja, okay, ja, sehr gut, ja.
Soll ich was zu sagen, oder?
Gerne, also
und zwar ist, natürlich. Später im Kampf gegen S, wenn Bill am Ende, ich glaube als Erwachsener, gegen S kämpft, das zweite Mal, dann ist das irgendwie so eine Art Gedankenduell. Und dieses Gedankenduell findet statt in einem Ort namens Makroversum. Und in diesem Makroversum Mhm. Weil dieses Makroversum ist irgendwie auf den Rücken der Schildkröte. Ich bringe es jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen, das ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das, taucht diese Figur dann am Ende auf und hilft, glaube ich, Bill sogar gegen Pennywise. Und der Nachtclub, den wir da gerade gesehen haben, der ist im Roman auch nochmal größer. Das ist ein eigenes Kapitel dann, wo sogar zurückgespult wird. Und was interessanterweise erzählt wird, aus der Sicht einer Figur, die in Shining auch schon aufgetreten ist.
Okay, ja. Die Loser-Truppe sitzt jetzt dort oben zusammen und sie haben Bens Geschichtsprojekt, wie sie es genannt haben, entdeckt. Er hat recherchiert, was es mit dem Ort auf sich hat und dass es statistisch betrachtet mehr Vermisstenfälle gibt als anderswo im Land.
Jetzt haben wir ja gerade schon wieder Patrick. Ah, da wird er genannt dann mal auf dem Plakat, ne?
Ja, Patrick Hockstetter, 19, glaube ich, stand drauf, ne? Wird vermisst.
Ich meine 16?
Oder? Ja, ich habe es nicht so schnell gelesen.
Mit 19 würde er ja eigentlich nicht mehr mit denen rumhängen. Das sind die Highschool-Schüler noch.
Das stimmt.
Also er wäre ein paar Mal sitzen geblieben.
Mhm. So, Ben ist extra vorgelaufen in sein Zimmer und hat schnell ein paar Sachen versteckt.
Mhm.
Hier sehen wir schon die Dias.
Na, auch schön.
Also Richie versucht ja mit seinen Sprüchen die Aufmerksamkeit zu gewinnen der Gruppe. Und Ben erklärt jetzt, was er so herausgefunden hat über die Stadt Derry. Und da
sehen wir ja auch nochmal Pennywise unter den Gründern. Ja.
Mhm.
Da gab es wohl auch mal angedacht eine Szene. Natürlich auch schön, wie das zu einem Insider zwischen den beiden
wird.
Da gab es auch so eine Szene, wo Pennywise das Kind von so einer Pilgerin holt. Aber die haben sie dann wahrscheinlich aus Zeitgründen rausgeschnitten.
Mhm. Okay, ja. Hier sehen wir nochmal die Vermisstenanzeigen, die Ben natürlich auch alle gesammelt hat.
Ah ja, das ist das alte Haus jetzt, ne?
Mhm. Ja, Eddie geht die Straße lang und pfeift in seine Hände. Also macht halt so ein Lied, kommt an einem Haus vorbei und jetzt erinnert seine Armbanduhr ihn daran, dass er Medikamente nehmen soll.
Mhm.
Das ist doch das Brandhaus, ne? War das nicht so?
Ja, ja.
Ja. Ja, und hier auch diese, wie nennt sich diese Einstellung nochmal?
Ich glaube Dutch Engel oder Dutch Tilt heißt das Ding.
Okay, ja. Ja, diesen Dutch Tilt haben sie hier echt ziemlich cool immer eingesetzt. Mhm. Das gefällt mir sehr gut.
Jetzt verliert er seine Tabletten.
Genau, und das ist natürlich auch cool. Das muss ich sagen, das ist auch etwas, was mir in dem Film sehr gut gefällt.
Aber hast du
sehr viel Grusel auch im Hellen stattfindet.
Mhm.
Na?
Das ist natürlich sehr schön, dass es so ein Leprakranker ist, der Eddie da verfolgt, ne?
Ja.
Weil der natürlich nochmal doppelt Angst hat davor.
Ja, es hat so ein bisschen was Walking Dead-mäßig, ne?
Ja, aber auch vor der Krankheit, ne?
Ja. Ja, vor allem, weil Eddie ja immer sozusagen Gesundheit ist ja irgendwie so sein Thema, ne?
Ja.
Und das ist natürlich auch ein sehr cooles Bild, wie Pennywise jetzt hinter diesen ganzen Luftballon sind.
Ich glaube, das ist sogar eine Einstellung, die sie mal aus der Miniserie übernommen haben.
Ja. Und sag mal, diese Anordnung der Ballone, ne? In diesem, ja, in dieser dieses, V-Form, ne?
Ja.
Also soll das auch was mit Wüsste Sexualität zu tun haben, also, oder so. Mit, also ne,
das kann durchaus sein, das ist bei Eddie ja durchaus auch ein Thema, ne?
So. Ja. So, jetzt zerplatzen die auch richtig gut, ne? Er dreht sich um, die Ballone zerplatzen.
Oder sie haben es ganz bewusst genommen, weil sie die Szene aus dem Buch etwas runtertonen sollten, weil im Buch masturbiert der Leprakranke nämlich auch noch.
Ah, okay, ja. Ja. So, Beverly ist zu Hause in ihrem Zimmer angekommen und entdeckt jetzt die Karte von Ben. Ist natürlich nicht, steht natürlich nicht drauf, dass sie von Ben ist. Und sie geht jetzt erstmal ins Bad, schließt sich ein und setzt sich jetzt in die Badewanne. Also.
Ja.
Also setzt, ja, genau, setzt sich da einfach noch rein, um diese Karte zu lesen. Mit dem Gedicht drauf.
Und das ist der Turm, den den Ben ja gebaut hat, auch als Modell.
Genau, ja. Und an dem fahren wir später ja auch vorbei, ne?
Also das wäre ja so ein kleines Giveaway gewesen, sozusagen, für sie, von wem es ist.
Genau. So, und jetzt ist auch schön, wie Beverly jetzt diese Stimmen hört aus dem Waschbecken. Ja, wir fliegen hier unten.
Das interessanterweise, das im Roman wird das nicht so wirklich gezeigt, wie wir das später im Film sehen.
Mit dem Fliegen? Ja. Aber es ist bildlich schon gewaltig da, ne? Also bin ich, freue ich mich auf die Bilder, weil die schon sehr ja, gruselig sind eigentlich. So, Beverlys Papa ist vorm Fernseher eingeschlafen und er rauscht auch nur.
Also scheint es auch schon später am Abend zu sein.
Genau. Und Beverly nimmt sich dieses Maßband und guckt, wie tief.
Ich frage mich ja, ob das Rohr nicht noch so ein. Das Rohr scheint ja da nicht. Ne?
Ja, hat das keine scheint, Siffung, ey.
Ja. Das erklärt vielleicht auch, warum die Haare da nicht.
Ja, gut, ja. So, das ist natürlich jetzt auch klasse. Sie zieht das Maßband zurück. Und jetzt ist natürlich am Ende Blut und Haare. Und ich meine, das ist natürlich auch so dieses, ja, wenn sich der eigene Körper verändert, ne? Und auf einmal so diese, ne?
Und das haben wir ja vor allen Dingen ja auch schon gesehen, ne? Dass, dass sie das schon erlebt hat.
Richtig, ja. Und das ist natürlich richtig cool, wie diese Haare sie da so in dieses Abflussrohr reinziehen wollen. Und jetzt kommt das ganze Blut daraus geschossen. Ja. Ja, das Bad ist komplett rot. Und es spritzt immer noch Blut raus.
Ja, allein in der Szene wahrscheinlich mehr Kunstblut als in so manch anderen Film.
Ja. So.
Völlig verstört, der Vater kommt rein.
Ja, genau, der Vater kommt rein. Und ich muss sagen, das ist, ich finde, das ist jetzt eine richtig coole Szene, wenn man mal überlegt, der Vater ist, der versteht überhaupt nichts, ne? Welches Blut?
Ja, also, er sieht es nicht.
Nee, er sieht es nicht. Und das ist so das, ne, wo die Kinder beim Erwachsenwerden merken, naja, jetzt können mir meine Eltern nicht mehr helfen. Oder jetzt in dem Fall auch besonders dieser Vater überhaupt nicht.
Ja, das ist halt, das ist ja so ein klassischer Topos des Teenager-Horrors, ne? Man kann
dieses,
die Erwachsenen glauben uns nicht.
Das hatten wir ja bei Coming Age quasi.
Ja, das ist aber ja speziell nochmal im Horror, ist das ja tatsächlich ein Thema, dass die Erwachsenen da nicht helfen können. Das hatten wir ja bei Nightmare on Elm Street auch, ja, dass die stimmt. Erwachsenen ja, das ja, ja auch ja. nicht glauben wollten, dass ja, genau. Freddy zurück ist.
Ja.
Ja. Und ich meine, hier wird das natürlich nochmal anders erklärt, weil die ja quasi alle irgendwie unter so einer Art Bann stehen. Interessant auch, ne, dass wir zuerst dachten, das wäre jetzt auch Blut gewesen.
Ja, es ist wirklich gut gemacht. Es tropft hier nämlich jetzt von der Decke.
Zimmer bei Bill im Zimmer.
Das Zimmer kennen wir ja schon, ja. weil Bill da ja mit Georgie das Boot gebaut hat.
Und irgendjemand macht das Licht an in der Küche. Nee, ist gar nicht die Küche. Aber ist ja egal.
Oder ist es Georgies Zimmer?
Ja.
Müsste, ne?
Ja, genau.
Ja, das macht Sinn.
Die beiden hatten ein eigenes Zimmer jeweils, ja.
Genau, da ist das Licht angegangen, also diese Nachttischlampe.
Da haben wir jetzt die Schildkröte.
Ja, genau, die meine ich, ja.
Aber das ist halt so ein Ding, das ist eine Anspielung, da fühle ich mich jetzt ernst genommen, als jemand, der dieses Buch vorher, das ist so ein Augenzwinkern, okay, ich weiß, da hat jemand, da sitzen Leute dran, die haben das Ding auch ernst genommen.
Ja. Ja, finde ich, das ist ein schöner Kommentar, ja, finde ich wirklich gut.
Vielleicht an der Stelle mal so zwei, drei Worte zu der Art und Weise, wie Pennywise die jeweils versucht, in Angst zu versetzen, weil er ja immer einen individuellen Ansatz wählt, ne? Also bei Stan zum Beispiel nimmt er ja was nur ganz ihn speziell trifft, ne? Dieses Bild, was er, was, bevor er sich wahrscheinlich als kleines Kind, seit er kleines Kind ist, gefürchtet hat, wo er ja schon offensichtlich den Mechanismus hat, dass er sich die Augen zuhält, wenn er ins Büro reinkommt von seinem Vater. Bei Bill ist es jetzt natürlich der Psychoterror mit seinem Bruder. Bei Eddie war es eben dieser Lepra-Kranke, der auch nochmal seine Ängste speziell übernimmt. Bei Beverly hingegen ist es jetzt ja schon fast was sehr, ja, was fast schon Generisches, was man bei einer ganzen Menge Mädchen in dem Alter wahrscheinlich machen könnte. Bei Richie ist es ja später dann diese Paul Bunyan-Statue, glaube ich, ne?
Ja, kann sein, ja.
Und ich weiß gar nicht, wer fehlt denn jetzt noch? Achso, bei Mike sind es die Eltern, ja.
Ja, stimmt, genau, ja, ja.
Und bei Ben ist es halt die Geschichte, die er sich da einliest.
Ja. Ja, Will geht in den Keller wieder runter.
Der geflutet ist. Was er aber nicht hinterfragt in dem Moment, interessanterweise, weil wir ja gesehen haben, es regnet durch. Und wie er da grinst.
Das ist doch vom Bild her unglaublich, oder? Wir haben jetzt Georgie da gesehen, er hat sein gelbes Regencape an. Und Georgie verspricht ihm jetzt, wenn er mit ihm mitkommt, dann kann er fliegen. Und das, diese Veränderung jetzt ist...
Ja, und da taucht Pennywise auf.
Und jetzt sehen wir die Verwesung. Und wir sehen natürlich auch, wie Pennywise das spricht quasi, ne?
Ja, dass Pennywise quasi der Bauchredner war.
Ja, genau, George, genau.
Die
ja,
Puppe
ja.
sozusagen.
So.
Schön auch, wie die Augen sich dann verdreht haben, ne?
Richtig. Markus, ich habe nicht ganz den Überblick über die Zeit. Ja, wir haben wahrscheinlich noch einen Moment, bis wir über das Thema Preise und Auszeichnungen sprechen können.
Ich kann ja schon mal an der Stelle, kann man ja mal auch hervorheben, die Hochwertigkeit dieses Casts.
Ja.
Also ich meine, wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit Mike. Junge Schauspieler, junge Leute, Kinder, die wirklich absolut hervorragend spielen. Mhm. Da gibt es keinen, der negativ rausfällt, was ja durchaus verständlich wäre bei der Gruppe. Und auch die Schläger sind ja auch gut gespielt.
Ja, richtig, richtig. Mhm. Und wo du es auch gerade gesagt hast, das Spielen, ich finde, Richie, er hat jetzt auch gerade so einen Mega-Gag gemacht. Er soll ja Schmiere stehen. Und er hat dann die Gruppe gefragt, so, ja, was soll ich denn dann tun, wenn der Vater kommt? Und so, ja, das, was du immer tust, reden. Und er dann nur so meint, ja, das ist eine Gabe. Ja, also dieser Humor auch, der mit drinne ist. Und da hast du ja auch schon gesagt, dass das auch der Romanvorlage so entspricht.
Ja, das ist also nicht nur der Roman, sondern das ist eigentlich so Stephen Kings Stil. Ne?
Ja.
Also das hast du eigentlich immer irgendwie. Mhm. Nicht immer, aber das hast du sehr oft so.
Ja. Nee, aber das ist schon mal ein guter...
auch schön, der Rotfilter jetzt hier drüber. Nee, also muss man sagen, ist wirklich ganz hochwertiger Cast. Mhm. Und auch eine schöne Musikauswahl. Und das ist natürlich auch so eine Szene, die... die man so in so klassischen 80er-Kinder-Jugend-Abenteuerfilmen hat, ne? So die Gruppe, die jetzt irgendwas macht. Ne? So, das, ne? So Goonies-mäßig oder sowas.
Ja, was ich auch schön finde, ist, dass dieses Saubermachen des Badezimmers auch so ein bisschen unbeholfen wirkt, ne? Obwohl sie es am Ende dann ja auch schaffen.
Naja, gut, ich meine, von denen. Realistisch gesehen hat von denen wahrscheinlich auch nur Beverly jemals sauber gemacht irgendwo.
So, Ben ist natürlich interessiert, wie sieht das bei Beverly aus? Da hinten der schöne Nachtspeicherofen. Klamotten liegen auf dem Bett und
er sieht vor allen Dingen, sie hat das Gedicht behalten.
Genau, sie hat es angekommen. Und ja, jetzt ist natürlich auch schon hier so, man merkt so die Frage, so es entwickeln sich auch so Wahrnehmungen für so Eifersucht und so weiter, ne?
Tja. Ja. machen wir erstmal das Thema Preise, würde ich sagen. Und dann kommen wir mal irgendwann auf das Thema, wo ich auch nochmal ansprechen
muss. Genau, richtig.
Muss.
Also nur kurz Bill und Beverly unterhalten sich jetzt hier im sauberen Badezimmer. Und genau, Markus, was gibt's denn da so zu Preise und Auszeichnungen zu erzählen? Ja.
Also, da fangen wir mal an mit den MTV Movie Awards 2018. Da gab es einen Preis für den besten Cast. Haben wir schon hervorgehoben, dass das ein nachvollziehbarer ist. Dann gab es eine Nominierung für den Film des Jahres, hat Black Panther gewonnen. Bester Schurke war natürlich Bill Skarsgård nominiert, hat Michael B. Jordan für Black Panther gewonnen. An der Stelle natürlich auch nochmal Skarsgård haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber der macht natürlich den Pennywise auch super. und dann haben wir die Most Frightened Performance, da war Sophia Lillis nominiert, gewonnen hat Noah Schnapp für Stranger Things. Empire Awards 2018, Nominierung als bester Horrorfilm, hat Get Out gewonnen. Bram Stoker Awards 2017 war als bestes Drehbuch nominiert, hat auch wieder Get Out gewonnen. Und bei den Saturn Awards war nominiert als bester Horrorfilm, hat Get Out gewonnen. Bester Nebendarsteller Bill Skarsgård nominiert, gewonnen hat Patrick Stewart für Logan. Best Performance by a Younger Actor war Sophia Lillis nominiert, hat Tom Holland für Spider-Man Homecoming gewonnen. Und bestes Make-up, da hat Black Panther gewonnen. Es gab auch eine durchaus intensive Oscar-Kampagne von Warner für den Film, aber wie du gerade gehört hast, nicht eine einzige Nominierung, was ein bisschen schade ist.
Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen erstaunt, dass der mit Get Out zusammen rausgekommen ist, dieser Film. Also zumindest zeitgleich, ähnliche Zeit.
Ja, ich glaube, da waren halt, also Get Out ist, glaube ich, irgendwie im März gelaufen und der ist ja zum Herbst gekommen.
Ja.
Und vielleicht jetzt das Thema, was ich gerade eben schon angedeutet habe, es passt gut zu der Unterhaltung, die Bill und Beverly gerade hatten. Eine Sache, die man zum großen Glück herausgenommen hat aus dem Film, ist das Ritual von Shoot oder Chat oder wie auch immer man es aussprechen soll. Und es ist so, dass bevor sie gegen S kämpfen als Kinder,
ja,
müssen sie noch irgendwie was machen, mit dem sie sich ihrer gegenseitigen Zuneigung und Liebe stärken. Mhm. Und das machen sie tatsächlich. Das ist kein Witz, es steht wirklich so drin in dem Buch, dass alle Jungs nacheinander mit Beverly schlafen.
Ach so, okay, ja.
Stephen King hat auch später selber gesagt, dass er die Szene so heute nicht mehr schreiben würde.
Ja, okay, ja.
Und selbstverständlich hat man sie da nicht eingefügt.
Ja. So, jetzt haben wir die Konfrontation. Die Verlierergruppe gewinnt nämlich jetzt noch Mike hinzu.
Mhm. Genau, und jetzt haben wir die apokalyptische Steinschlacht, wie sie im Roman genannt wird.
Ja.
Schön, wie er ruft und erstmal gleich den Stein
richtig
abkriegt.
Das ist so richtig, Richie ist wirklich so der Comedian. Ja. Ich meine, das darf man jetzt ja nicht unterschätzen, ne? Weil
ja, klar,
Steinschlag, das ist schon echt heftig, ne?
Ja, klar, also, die können ja alle, dass die nicht alle Platzwunden haben, ist schon.
Ja.
Das Musikstück, was wir jetzt da hören, ist von der Gruppe Anthrax, die zwei Stücke geschrieben hat, die auf Werken von Stephen King beruhen.
Ach, okay, ja. Ja, ich würde sagen, die Loser-Truppe hat zumindest diese Schlacht jetzt für sich entschieden.
Ja. Und vor allen Dingen sind sie jetzt auch vollzählig der Club der Verlierer.
Richtig, ja.
Das auch, ne, wenn du mal überlegst, wir sind jetzt die Hälfte des Films genau.
Ja, ja.
So lange hat es gebraucht, bis die Gruppe überhaupt zusammenfindet.
Ja, ja. Ja, Richie spricht es aus.
Genau, der Club der Verlierer.
Ja.
Was finde ich auch eine schöne Art ist, wenn sie sich selbst umschreiben.
Da, der Edward fehlt.
Betty Ripson.
So, Batman läuft im Kino.
Ja. Und Lethal Weapon 2. Jetzt sind wir 89. Interessanterweise ja scheinbar alle 27 Jahre endet es dann mit einer großen Kulmination von etwas.
Ja, helf mir mal weiter. Also da bin ich noch nicht hintergekommen, warum die 27 Jahre ausgerechnet.
Das ist so.
Ach, das ist einfach so. Also, hat das, also kann man da eine Bedeutung finden oder so?
Weiß ich nicht, ob du da eine Bedeutung finden kannst, aber es ist halt einfach so.
Ja, ich habe schon überlegt, ob das irgendwas mit Generation oder so zu tun hat.
Ja,
dass man das so sagt.
Also das kann man sicherlich so sagen, ne? Dass es dann so weit her ist, dass die, die das als Kinder erlebt haben, dann erwachsen sind und es nicht mehr.
Ja, okay, ja. In der Form so würde ich das auch sagen, ja.
Das kann schon sein. Oder dass halt es quasi halt einen sehr langen Winterschlaf hält dann immer in der Form.
Ja, ich finde das eigentlich eine gute Idee.
Also ich glaube, so nennen sie es, glaube ich, sogar auch im Roman.
Ja, okay. Ja. Winterschlaf oder?
Also ich glaube, es vergleichen sie halt mit einem Winterschlaf.
Okay, ja.
Warum ist es? Weil es macht ja keinen Sinn, dass es sich dann zurückzieht.
Ja. Ich habe selbst keine Interpretation oder so gelesen, würde aber gerne mal meinen Vorschlag einbringen, was S eigentlich ist. Und ich würde einfach sagen, S ist die Zeit. Also natürlich, sagen wir, dass man älter wird, dass man sich verändert. Das ist eher was die Kinder bzw. Jugendlichen hier betrifft. Und auch natürlich, was die Erwachsenen insofern betrifft, dass die natürlich mit der Zeit immer dieses Ignorieren gelernt haben und einfach Sachen hinnehmen. Ne? Also keine Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben. Und ja, das läuft dann halt, weiß nicht, 27 Jahre immer oder so eine Zeit lang gut. Und irgendwann holt es einen wieder ein. Ne? Also auch das
Älterwerden. Aber tut es ja gar nicht. Die Erwachsenen holt es ja eben nicht ein, sondern es sind ja immer die Kinder aufs Neue.
Genau, richtig, weil das also nicht aus der Kinderperspektive ist. Ne?
Bis auf die Verlierer natürlich.
Genau.
Das ist übrigens, das Clowns-Kostüm ist übrigens eine Anspielung an John Wayne Gacy, der ein Serienmörder, der auf als, ich glaube, Bozo der Clown oder so ähnlich, auf jeden Fall als Clown aufgetreten ist.
Ah, okay, ne? Ja.
Das ist stark. Ist natürlich auch eine schöne Anspielung,
ja,
die sehr gut passt.
So, ich würde sagen, jetzt kommt im Prinzip die Sequenz, die ich am Kino am stärksten oder am gruseligsten fand, weil das auf der großen Leinwand natürlich eine Wahnsinnswirkung erzeugt hat. Mhm. Also erstmal untersuchen die Loser hier natürlich eigentlich ziemlich geschickt, indem sie auf den Stadtplan die Kanalisationspläne projizieren. Und sie entdecken sozusagen, wo...
Ja, das ist natürlich aber auch so ein No-Shit-Sherlock-Moment. Ne? Ja,
natürlich.
Alle, diese ganzen Häuser sind an die Kanalisation angeschlossen. Boah, das hätte ich ja nie gedacht. Ja. Das ist übrigens auch nochmal eine Änderung im Vergleich zum Roman, denn da blättern sie so ein Bildband durch. Mhm. Aber da hat man sich natürlich verständlicherweise jetzt auch für die visuellere Variante entschieden für den Film.
Ja, vor allem das mit dem Buchblättern, ne? Das hatten wir ja
genau,
in der Bibliothek schon sehr schön.
Das haben wir ja im Roman nicht, diese Szene. Da haben sie es dann als kleine Anspielung dann drangenommen. Mhm. Schön auch wieder jetzt selber. Und keiner weiß noch so richtig, was passiert.
Ja, nee, das ist richtig cool. Also Eddie flippt er jetzt aus und ich würde sagen, oder ist ausgeflippt und er wollte sich weigern, sozusagen der Wahrheit näher zu kommen. Also auch sozusagen die Kindheit loszulassen, erwachsen zu werden. Und jetzt greift natürlich S wieder ein.
Ja, da würde ich dir aber fundamental jetzt gerade widersprechen. S zu konfrontieren ist nicht das Loslassen der Kindheit. S zu konfrontieren ist das Einlassen auf die Kindheit. S vergessen ist ja das Erwachsenwerden. Also eigentlich wäre Eddie der Einzige gewesen, der erwachsen werden wollte, sozusagen.
Ach so, aber er wollte nicht den Dingen auf den Grund gehen.
Ja, das meine ich ja. S konfrontieren ist ja, also S ignorieren ist ja das, was Erwachsene machen.
Ja, richtig.
Ja, aber S auf den Grund gehen und sich auf S einlassen und S bekämpfen, das ist ja das, was nur die Kinder überhaupt können.
Ja, und auch vor allen Dingen hier jetzt zumindest machen.
Aber die Erwachsenen können das ja gar nicht, weil sie S überhaupt nicht wahrnehmen können.
Ja, und das zum Beispiel, das fand ich richtig gut, also weil im Kino war der fast schon, obwohl es kein 3D-Film war, hatte ich das Gefühl, der springt mir ins Gesicht, also mit dieser Übergröße, wie er da aus dem Bild rauskommt.
Und weil man ja auch, weil das ja auch tatsächlich ein Moment ist, mit dem man nicht rechnet, auch als...
Ja, genau.
Mhm. Auch als jemand, der den Roman gelesen hat, rechnet man ja nicht in der Größe mit Pennywise.
Ja.
Also trotz des ganzen Horrors zeigt diese Geschichte ja auch schön dieses Gefühl von Sommer. Also noch extremer ist das dann bei die Leiche, die dann als ach, unter was ist denn jetzt verfilmt worden? Stand by Me. Mhm. Aber da ist es auch nochmal. Aber ich finde, der Roman zeigt das auch sehr schön. Und der Film zumindest innerhalb seiner Möglichkeiten auch.
Was ich jetzt ganz cool finde, ist, dass jetzt so eine Phase beginnt, wo sich die Truppe, nachdem sie sich ja jetzt auch erst eben quasi komplett geformt hat, jetzt schon wieder droht auseinanderzubrechen. Mhm. Indem natürlich alle so ihre eigenen Entscheidungen treffen wollen. Also wollen sie da jetzt reingehen zusammen, wollen sie dem auf den Grund gehen oder lieber nicht? Das ist jetzt so die große Bill-Rede. Ne? Mhm. Und das sagen die anderen ja gleich auch, dass er halt in dieser Rede nicht gestottert hat.
Mhm. Und das ist ja dann auch der Grund, warum die Jungs mitgehen. Mhm. Ja.
So, wir gehen in das Haus rein, was schon total durchwachsen ist, also mit so in dem ja, in diesem Gestrüpp hängt auch ein Missing Plakat.
Ja.
Und
nicht irgendeins, sondern von ihm selbst.
Richie dreht so ein bisschen ab. Also gut,
naja, verständlicherweise. Also, ich meine, wie würdest du denn reagieren, wenn du ein Vermisstenplakat von dir finden würdest?
Ja. Ich meine, das soll ja hin und wieder tatsächlich mal vorkommen, dass irgendwelche Prominenten irgendwo für tot erklärt werden und die sich dann irgendwo in den Social Media nur melden und sagen so, habe ich nichts von mitgekriegt.
Ja, das ist ja... Am schönsten war ja, ich glaube, Mark Twain hat das ja mal geschrieben, die Gerüchte über meinen Tod sind reichlich übertrieben.
Ja. Ja. Sie gehen jetzt hier gerade ins erste Obergeschoss. Mhm. Auch mal schön eine andere Richtung einzuschlagen, anstatt sozusagen im Horror geht man ja oft eher nach unten. Gehen Sie jetzt hier in einem Haus nach oben?
Na gut, Sie folgen ja den Geräuschen, ne?
Genau. Und hier sehen Sie jetzt die vermisste Betty, die in den Raum reingezogen wird und verschwindet. Mhm.
So, jetzt versucht es sie zu trennen auch nochmal. Mhm. Und das zeigt auch nochmal schön die Macht von S, ne? Dass nicht nur, dass nur Eddie das hört, sondern dass er auch, dass S auch dafür sorgt, dass die anderen Eddie nicht hören.
Mhm. Ja, ja, ja. Und ich meine, ich denke mal, dass es wird bei vielen Menschen ja so sein, dass man natürlich Freundschaftsgruppen hatte, die vielleicht dann in irgendeiner anderen Zeit nicht mehr da sind.
Ja, das ist ja dann das Thema. Ja. Das ist ja eigentlich, für mich ist das ja das Hauptthema des Romans eigentlich. Weshalb ich es ja auch so wichtig finde, dass es den zweiten Teil gab und wir den dann ja auch noch besprechen
ja,
werden.
Ja, ich bin total gespannt, weil ich habe den zweiten bis jetzt noch nicht gesehen.
Echt?
Nein. Okay. Deswegen freue ich mich natürlich darauf, wenn wir da auch anschließen. Das ist auch schön Zeit für deine
mal wieder den,
Pillen, Eddie.
Schön, wie er einfach da kurz davor ist, ohnmächtig zu werden und da ja. wegfällt. Jetzt sehen wir, wie der nächste weggenommen wird.
Mhm. Also sie teilen sich immer weiter auf, ne? Mhm.
Genau das, was man ja nicht tun sollte im Horrorfilm. Mhm,
genau, ja.
So, jetzt sind wir im sogenannten Clown Room.
Mhm. So, jetzt geht die Tür zu. Das Licht flackert. Ja.
Das ist natürlich super. Und einer von denen hat natürlich das Kostüm von Tim Curry aus dem TV-Mehrteiler an.
Mhm.
Ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist, aber irgendwo sieht man ihn auf jeden Fall einmal. Da, der jetzt rechts von Richard.
Ah, okay, ja.
Mit den roten Haaren. Das natürlich.
So, jetzt fallen da die Vorhänge runter.
Nee, der jetzt links, das ist Tim Curry.
Ah, okay.
Links neben dem Sarg.
Okay, ja.
Das ist Tim Curry.
Mhm. Der Sargdeckel ist auch von alleine aufgegangen gerade. Mhm,
und innen drin ist mit Blut Found geschrieben.
Mhm. Und er entdeckt
eine
Puppe.
Von Maden zerfressene Puppe von sich.
Ja, hat sogar das gleiche T-Shirt an.
Ja.
Wie er. Jetzt springt es dahinter hervor.
Ja, die Jumpscares sind nicht schlecht.
Ja.
Weil sie keine typischen Jumpscares oft sind.
Ja.
Da P.P. Bridgie, das ist eine der Sachen, die sie tatsächlich auch nochmal geändert haben vom Roman.
Mhm.
Im Roman sagen das nämlich immer die anderen, wenn Richie wieder irgendwelchen Schwachsinn erzählt, um ihn zum Verstummen zu bringen. Das hat man irgendwie, warum auch immer, rausgenommen und nur die Zeile von Pennywise dann drin gelassen.
Okay, ja.
Und irgendwie, jetzt haut der Film einen Moment nach dem nächsten raus auch, ne?
Ja, ja, ja.
So, Eddies Arm ist gebrochen.
Mhm.
Das ist übrigens auch eine Änderung im Vergleich zum Buch. Im Roman ist es nämlich Henry Bowers, der ihm den Arm bricht.
Mhm. Okay. Mhm. So, und das ist natürlich so auch, wie es hier gerade rauskommt. Also.
Ja. Bill Skarsgård hat wohl übrigens wirklich mit einem Schlangenmenschen
trainiert?
Ja. Ich glaube zwar trotzdem nicht, dass er das jetzt so gemacht hat, da, wie es da aussieht, aber
ja.
Zumindest was die Bewegungen angeht, glaube ich, hat er da ein bisschen was gelernt.
Ja, ist auch schön mit diesen Türen, ne?
Also vieles, was jetzt hier im Haus passiert, ist übrigens rein für den Film.
Okay, ja. Ja, Pennywise ist richtig am Sabbern.
Yes.
Der öffnet jetzt seinen Mund und jetzt fahren diese komischen Zähne wieder aus.
Mhm.
So, jetzt sind die drei Jungs wieder zusammen. Ja, das ist halt auch ein sehr guter
ja.
Satz, ne? Dass Bill natürlich damit irgendwie auch erwischt wird.
Ja.
Also auf die
schön auch, wie das Blut fliegt.
Mhm, genau, ja, ja.
Bill Skarsgård hat sich übrigens auf die Rolle vorbereitet, indem er Shining, Clockwork Orange, Dark Knight und Schweigen der Lämmer angeguckt hat.
Ich habe eben auch noch gedacht, so ein bisschen Joker ist auch mit drinne.
Ja. Na gut, der ist, kommt ja automatisch in so einer Art Figur auch vor.
Ja, ja.
Und auch dieser Angriff ist übrigens anders wie im Roman.
Mhm.
Im Roman sind sie nämlich ein bisschen stärker davon inspiriert, dass S oft diese 50er, 30er bis 50er Filmfiguren angenommen hat, diese Figur.
Mhm.
Und deswegen versuchen sie ihn mit einer Steinschleuder, mit einem Silberstück, mit einem Silberdollar.
Mhm. 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 Ne? Okay, also das ist im Prinzip, diese Änderung ist jetzt einfach auch dem der Entscheidung der Jahreswechsel sozusagen.
Einmal das,
ja.
Und ich würde auch nicht ausschließen, dass das eine gewisse rechtliche Folge hat, weil das ist ja ein Warner-Film und das andere sind die Universal Monsters. Ich meine, auf Dracula hat jetzt Universal an sich kein Copyright, aber ne? Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ich verstehe schon, ja.
Deswegen hat man sich wahrscheinlich auch dagegen entschieden, 80er Horrorfiguren hätte man ja auch nehmen können. Aber da hätten sie ja nur die Rechte an Freddy gehabt.
Ja, okay.
Warner und New Line.
Ja.
Aber das hätte man dann ja auch mit was weiß ich, dem Alien und Jason Voorhees und Pinhead und Michael Myers und schon sind wir, ich glaube, jeder von denen gehört einem anderen Studio, wenn ich es richtig
in Erinnerung
habe. Jetzt haben wir das, wo sie sich auseinander. Auch schöner Witz. Übrigens, was Bill Skarsgård bewusst vermeiden wollte, war Tim Curry zu imitieren. Weil er bewusst was an, also nicht unbedingt, weil er jetzt das nicht wollte, weil er das nicht gut fand, sondern weil er es so gut fand, dass er eben meinte, er kommt da nicht in der Form ran, sondern er muss da was anderes, eine andere Art der Performance machen.
Beverly fasst es sehr gut zusammen, ne? Also sie sagte jetzt ja gerade, ne, genau das will es erreichen, uns auseinanderzubringen. Und sie beschwört jetzt die Truppe darauf ein, zu sagen, nee, nur weil wir zusammengehalten haben, sind wir noch am Leben. Aber auch das reicht nicht.
Ja.
Die Gruppe zerfällt.
Ja, es war sein Großvater.
Ja, und das sind ja auch, sag ich mal, viele, also sind ja zum Beispiel auch Sachen, die zum Beispiel in der Psychoanalyse irgendwie immer eine Rolle spielen. Also die Rollenbilder, die man insbesondere von den Eltern übernimmt und dann lange mit sich rumträgt. Und das hat Mike jetzt ja auch gerade gesagt. Also er versteht, ja, sein Großvater hatte recht und so weiter. Er kann das nicht, er glaubt nicht an sich selbst und so. Und jetzt haben wir hier so eine Collage, wo jeder, sag ich mal, sich, ja, eigentlich ist das so ein bisschen resignieren, ne? So ein bisschen, jeder macht sein Ding. Also.
Ja. Wobei Stan, und das ist die Szene, die sie geschnitten hatten auf dem Bild, okay, ne? Mit der Pilgerin.
Ja. Genau, wir hatten eben da auch kurz die Bar Mitzwa gesehen.
Ja.
Und jetzt geht ein bisschen Zeit, ne? Und wir sind jetzt wieder
bei Henry Bowers.
Genau. Und
Henry will jetzt die Katze umlegen.
Mhm.
Das ist natürlich auch interessanter Ansatz.
Jetzt kommt der Vater. Also auch cool, dass dem Vater nichts anderes einfällt. Also er will ihn anschreien und schreit aber auch nur hey. Also wirklich.
Ja gut, das ist ja die eindrucksvollere Demonstration.
Ja, klar, ne? Ja. Und Henry wird jetzt von seinem Vater, von seinen Freunden natürlich als schwach dargestellt.
Gedemütigt.
Gedemütigt, ja. Und jetzt kriegt Eddie von wahrscheinlich der Tochter, nehme ich mal an, von dem Apotheker.
Oder ist es tatsächlich eine, obwohl, nee, macht keinen Sinn, dann hätte es
anders sein, wenn
sie da arbeiten würde.
Ach so, ja gut.
Ja. Placebos sind blöde Scheiße.
Mhm. Also Eddie erfährt jetzt, dass er nur Placebos scheinbar kriegt. Und die Tochter von dem Apotheker schreibt,
Die war ja auch das Mädchen, Gips. Oder? Die war auch das Mädchen, das ganz am Anfang in der Toilette war, ne?
Ach stimmt, ja.
Auch ein schöner Shot hier.
Mhm.
Vor allen Dingen, weil es jetzt gerade eben noch so aussah, als ob die irgendwo auf der Straße wären.
Mhm. So, bei Henry passiert jetzt auch was.
Wir wissen noch gar nicht genau, was ihn da so fasziniert.
Mhm.
Wir hören zwar das Singen und jetzt sehen wir erst den Ballon.
Mhm. Und der Ballon hängt am Briefkasten.
Henry macht ihn auf und entdeckt.
Also da stand sogar ein Absender drauf, oder?
Meinst du?
Also irgendwas stand da.
Ich glaube, da stand aber wahrscheinlich nur eine Adresse drauf, ne? Also für das für ihn.
Ja, okay, ja.
Und wir sehen, Pennywise hat das Messer zurückgeschickt. So.
Mhm. Ja, das geht natürlich jetzt dann doch ziemlich schnell. Ich mochte den Clown. Ja, stimmt. Der Fernseher läuft, ja.
Ich liebe es zu sehen, wie die Dinge fliegen und wir alle fliegen.
Mhm.
Das, finde ich, ist ja auch immer so ein total effektives, gruseliges Mittel, ne, mit einem Horrorfilm, der Fernseher plötzlich mit einem spricht.
Mhm. Und ich finde, das ist auch irgendwie ziemlich stark, weil wir sehen es ja nicht, ne?
Nee.
Und erst, wo er das Messer rauszieht, ja, es ist super mit dem Fernseher.
Mhm. Dann sieht er Pennywise.
Ja.
Und das ist auch so ein schönes typisches King-Element, wie die so eine übernatürliche Macht die menschlichen Figuren wie so Schachfiguren positioniert.
Ja, ja.
Das haben wir, das hast du ganz oft bei King.
Ja, wirklich gut, ja.
Das ist dann meistens so, so der Moment, wo man das so richtig merkt, oh, jetzt ist das wieder sowas, ist dann meistens so ein Kapitelende.
Mhm. Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, dass die Tür von innen mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen ist und Beverly gar nicht nach draußen einfach so kann.
Ja. Übrigens am Anfang der Produktionsgeschichte war Chloe Grace Moritz auch eine Idee für Beverly. Mhm. Aber weil das so lange gedauert hat, war sie dann, als das Casting wirklich begann, 19 bereits. Das war natürlich dann ein bisschen zu alt für so eine Rolle.
Okay, ja.
Aber sie hat ja eh schon im Carrie Remake mitgespielt, also von daher hat sie ja schon eine King-Verfilmung.
Ja, jetzt fragt der Vater sie, warum sie das Gedicht in ihrer Unterwäsche versteckt. Warum sollte sie es da verstecken? Und ich frage mich natürlich, wieso guckt der Vater ihre Unterwäsche durch, ne? Also.
Naja, er durchsucht halt alles von ihr.
Ja.
Weil er hat ja offenkundig da diesen Jungfrauenfetisch da mit seiner Tochter.
So, Beverly flieht ins Bad.
Ja. Was ja eigentlich interessante Wahl ist, aber wahrscheinlich daran liegt, dass es der einzige Raum ist, den sie abschließen kann.
Richtig.
Ja. Weil eigentlich wäre ja das Bad für sie jetzt nicht so ein Safe Space, nach dem, was da passiert ist.
Ja, aber es ist eigentlich eine gute Beobachtung. Also sie hat ja quasi dann die Situation auch akzeptiert.
Ja, was heißt akzeptiert, aber es ist wahrscheinlich der einzige Ort, den wahrscheinlich kann sie ihr Zimmer nicht abschließen. Deswegen flieht sie wahrscheinlich dahin. Mhm. Weil sie sich da Zeit peng.
Genau, und hier der Überraschungsmoment natürlich, das müsste diese Abdeckung gewesen sein vom Spülkasten. Ne?
Ja. Also, welcher Saw-Film war denn das? In irgendeinem Saw-Film, oder war das doch der erste? Also in irgendeinem Saw-Film gibt es das, wo sie das auch machen. Und ich glaube, der versucht sich den Fuß zu zertrümmern und aus der Fessel raus.
Ja. Ich erinnere mich. So, wir sind an dem Turm. Mhm. Den wir ja bisher nur vom Modell und der Postkarte mit dem Gedicht kennen.
Der Film war übrigens sehr erfolgreich. Ich weiß, es ist jetzt keine große Überraschung. Aber tatsächlich, die hatten so erwartet 50 Millionen. Zum Eröffnungswochenende. Er hat mit 123 Millionen eröffnet.
Ah, okay, ja. Hier und das Nightmare on Elm Street.
5.
Ja.
Ich glaube, das ist das Dream Child. Das Interessante ist aber, das hätten sogar noch mehr werden können, wenn da nicht gerade an dem Wochenende ein Hurricane in Florida war, was dazu geführt hat, dass da eine Menge Kinos geschlossen war.
Okay.
Ja. Aber es war auch so einer der höchsten Horrorstarts und ich glaube sogar der beste Septemberstart in den USA.
Also stark, okay.
Also das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe, jeder wollte es ja sehen. Auch schön, ne? Dass sie Loser draufgeschrieben hat und irgendwer dann das V draus gemacht hat.
Richtig, ne? Und auch in Rot und auch wieder V Also entweder als Victory-Zeichen oder halt auch als Zeichen für Weiblichkeit, ne? Also diese Frage nach Sexualität wieder. Jetzt stellt sich seine Mutter, also Eddies Mutter, in den Weg und sie, das ist jetzt stark.
Ja.
Er stellt sie zur Rede.
Ja.
Na, und das ist jetzt,
ja.
Und jetzt dieser Blick. Ja. Das ist wirklich jetzt so wirklich dieser Befreiungsmoment, ne? Mhm.
Und das Schöne ist ja, dass wir ja ganz in wo sie so vorhin aufgeschaut hat.
Ja.
Das ist ja auch so ein Unsicherheitsfaktor gewesen, ob sie eventuell nicht es ist gerade in dem Moment, ne?
Ja, stimmt. Man könnte,
so wie sie da aufgeschaut hat, das hätte ja passieren, das hätte ja sein können.
Mhm. Sie kehren zurück zum Haus, sind jetzt besser vorbereitet oder wollten ja besser vorbereitet sein. Ja. Mike hat sein Bolzenschussgerät auch mit eingepackt und die anderen sammeln sich jetzt hier vom Zaun irgendwelche
Waffen.
Waffen. Und das ist jetzt auch wieder so richtig ein Richie-Moment. Er zerschlägt diese Flasche und schmeißt dann den Rest weg, weil er gemerkt hat, okay, damit kann ich dann nicht kämpfen.
Oh, und Bowers, der da steht, oder sitzt im Auto, besser gesagt.
Mhm. So, und hier haben wir so eine Maus, die irgendwie auf diesem alten Klavier oder was rumläuft.
Ja, solange die Tür geht nicht, auf. Solange es nicht Mr. Jingles ist.
Ja, genau.
Da haben wir den Dutch Engel.
Mhm.
Oder Tilt. Das ist natürlich auch nochmal schön, ne, wenn Stan ist bei den, ist dann, wenn sie erwachsen sind und nochmal zurückkehren müssen, derjenige, der sich lieber selber umbringt, anstatt es nochmal zu konfrontieren.
Mhm. Da stand gerade Good Cheers, Good Friends, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. An dem, was war das, ein Kaminsims oder so?
Ich glaube, müsste Kamin gewesen sein.
Ja, und jetzt gehen sie hier zu dem Brunnen. Und das hat natürlich auch ein bisschen was von The Ring, ne? Also dieser Brunnen, der im Haus noch drin ist.
Also ich sag mal so, ne? In Japan wird Stephen King auch gelesen. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das sogar andersrum, ne?
Ja, genau. So, jetzt steigen sie hinunter. Vor allem ist auch gut, dass Eddie trotz seines Gips da mitmacht, ne?
Sie müssen halt alle, ne?
Ja.
Das war auch schön, wie das so reingefahren ist, dass man die allererste Sekunde nicht ganz sicher war, ob das jetzt zu jemandem gehört oder ob das ein abgetrennter Arm ist.
Mhm. Ja. So, wir sehen hier ganz viele Überreste auch von, was sind das, Kinderwägen oder irgendeinem Schrott, der so ein bisschen nach, ja, weiß nicht, auch Spielzeug und so weiter aussieht.
Also alles Sachen, mit denen Pennywise seine Opfer lockt.
Genau.
So wie bei Georgie ja auch.
Ja.
Pennywise, der tanzende Clown.
Genau, und hier sehen wir auch den Spalt zu so einem beleuchteten Bereich.
Mhm.
Und da ist der Turm.
Und da fliegen sie.
Ja. Ach stimmt, das ist ja auch dieser Schrottberg, ne, der gehört dazu. Das habe ich am Anfang gar nicht so richtig gesehen.
Mhm.
So, Beverly versucht natürlich irgendwie wieder rauszukommen.
Mhm. Sieht ein bisschen aus, als ob da irgendwo Feuer wäre, ne?
Mhm.
Man muss auch mal sagen, der Film ist auch kurzweilig, ne?
Du hast recht, ja. Obwohl
der jetzt
wirklich
noch eine halbe Stunde und...
Ja. Hier spielt so eine Spieluhr.
Mhm.
Ja. Jetzt geht hier die Bühne auf.
Ja.
Und ein Feuerwerk kommt.
Das ist natürlich auch eine richtig starke Szene.
Ja, ja. Pennywise ist jetzt da auf der Bühne am Tanzen.
Mhm. Der Kopf ist fokussiert.
Genau,
alles
genau.
Andere.
Ja. Und Pennywise springt raus auf Beverly zu, packt sie am Hals. Ich finde, was hier auch stark gemacht ist, ja. Pennywise sagt jetzt, das wirst du noch, also Angst haben. Und jetzt öffnet Pennywise seinen...
Das sind übrigens die Totenlichter. Das verstehst du jetzt auch nicht, das ist auch was aus dem Roman.
Ja.
Das, halt, das ist auch so ein Gimmick für die Leute, die den Roman gelesen haben.
Sehr stark, ja. Jedenfalls hat er damit ja Beverly auch, ich sag mal, in diese Trance versetzt.
Wenn du in die Totenlichter siehst, ist es eigentlich, also eigentlich ist es vorbei, wenn du da reinguckst.
Okay.
Also, sie hat schon großes Glück, dass sie nochmal zurückkommt.
Ja.
Deswegen heißen das die Totenlichter.
Ja, ja, sehr gut, ja. Und die, als diese, als er sich da aufgeklappt hat, ne? Hatten wir ja auch so akustisch so richtig tiefe Töne.
Diese Schweigen Frequenzen. Der Lämmer ist auch was mir jetzt gerade so bei der Szene einfällt, ne?
Mm,
weil er ja auch gebäht hat, geblökt.
So. Ja. Henry versucht natürlich jetzt hier auch so ein bisschen wieder seine Stärke zurück zu erlangen.
Die Frage ist tatsächlich, wie viel Henry steckt da noch drin und wie viel Pennywise ist da drin?
Ja.
Also.
Vor allem Henry ist ja auch alleine jetzt unterwegs, ne? Er hat seine Buddies nicht mehr, das heißt, er kann auch gar nicht mehr auf irgendwas zurückgreifen. Und Henry versucht jetzt Mike auch mithilfe dieses Bolzenschussgerätes zu töten.
Mhm.
Und das macht er sogar. Er drückt ab.
Ja, er rutscht nur ab oder ich weiß gar nicht, was da
ich glaube, sie war nicht geladen, oder?
Ach so.
Da muss ja, glaube ich, irgendwas rein.
Mhm.
Oder er ist abgerutscht, ja. So, und Mike wehrt sich und stoßt Henry den Brunnen hinunter.
Mhm. Vielleicht noch kurz was zum Thema Casting.
Ja, so, das war jetzt ziemlich dämlich.
Ja.
Weil er seinen Patronengürtel verliert. Ja, gerne noch was zum Thema Casting sagen, ja.
Ja, und zwar, wenn ich mal lese, was so alles für Leute dabei waren, die zu irgendeinem Zeitpunkt mal Idee waren für Pennywise während der Produktion,
ja,
dann sieht man nämlich auch, wie weit eigentlich die Gedanken zu diesem Projekt waren. Johnny Depp, Tilda Swinton, Richard Armitage, Tom Hiddleston, Jackie Earle Haley, Jim Carrey, Kirk Acevedo, Willem Dafoe, Paul Giamatti, Hugo Weaving, Doug Jones und Channing Tatum.
Okay, da sind ja doch einige da auf dem Zettel gewesen.
Ja, also es gibt, glaube ich, nicht viele Rollen, für die man Willem Dafoe, Channing Tatum oder Tilda Swinton überlegt.
Mhm.
Wobei Tilda Swinton natürlich auch nochmal eine sehr interessante Castingwahl gewesen wäre.
Mhm. So, wir sehen natürlich jetzt nur diesen Lichtkegel und da kommt auch wieder dieses Gemälde, ne?
Mhm. Das ist das Monster.
Das wollte ihn gerade aussaugen, ne? Das haben wir ja auch immer schon als Thema gehabt, auch bei der Wundversorgung, ne? Man muss es aussaugen.
Ich bin mir gar nicht sicher. Bisher ist es noch nicht erwähnt worden, dass sich Pennywise von Angst ernährt, ne? Das sagt er erst nachher.
Ja, stimmt. Genau, richtig. Also man merkte ja auch eben, wie Beverly gesagt hatte, ja, ich habe keine Angst vor dir. Und er sagte, er hat
ja einen Moment gebraucht. Er hat sich dann ja geschüttelt, ne? Einmal, ja.
Genau, richtig, ja.
Und also richtig vor Ekel das Gesicht verzogen. Da ist Georgie.
So, jetzt wird natürlich jeder wieder sozusagen über seine Ängste sozusagen gecatcht, ne? Bill hat Georgie wieder gesehen, da ist er, rennt vor ihm weg.
Aber was natürlich läuft hinterher. Auch schön ist für uns als Zuschauer, ist, dass wir ja immer sofort erkennen, das kann nicht Georgie sein, weil der ja zwei Arme noch hat.
Ja, stimmt. Genau, genau.
Aber Bill weiß das natürlich nicht.
Nee. Und er kommt natürlich auch da an, wo es ihn haben will. An dem Turm. Und er sieht Beverly fliegen. Er kommt aber nicht dran. Also auch mit Hochspringen. Sie ist ein bisschen zu weit oben. Jetzt sieht er aber wieder Georgie um die Ecke rennen. Jetzt haben wir das Grauwasser wieder.
Ja.
Jetzt tauchen da
die ganzen Leichen auf.
Ja. Eigentlich auch mal, wenn man es mal so mal sieht, auch ein sehr aufwendiges Set eigentlich, ne? Also hier mit dieser Kanalisation und dann die ganzen Requisiten.
Je nachdem, wie viel davon tatsächlich da ist und
ja,
wie viel
ja.
davon Greenscreen ist. Das weiß man, das kann man ja heutzutage fast nicht mehr sagen.
Ja, genau. So, jetzt sind die anderen auch am Turm angekommen und sie sehen die Kinder dort fliegen. Und sie ziehen sie wieder runter.
Man merkt Boden. Aber, Stan ist derjenige, der am wenigsten involviert ist.
Ja, stimmt, ja. So, versucht jetzt Ben, sie irgendwie mitschütteln, wach zu kriegen.
Ja, wir sehen ja auch, dass
das ist auch schon fast wieder witzig, ne?
Ja.
Wie die anderen, also als Ben sie küsst. So dieses kindliche Ekel sozusagen widerspiegelt haben.
Das ist ja die Frage, ob es wirklich kindlich ist. Es gibt ja durchaus Subtext, dass mindestens einer von den Jungs auch schwul sein könnte.
Ach so, okay. Ja. Aber es hat funktioniert. Also der Kuss von Ben hat Beverly wieder zurückgeholt. Und Bill ist natürlich wieder weg von der Gruppe. Also die Gruppe ist ständig einer Zerreißprobe ausgesetzt, ne?
Und da sehen wir Georgie. Ich frag mich ja, als du das gesehen hast, und du hast ja gesehen, dass er jetzt verletzt ist. Hast du gedacht, das könnte der echte sein?
Ja, ich glaube, ich habe da so in die Richtung noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich so zumindest bei den ersten Malen gucken noch nicht so ganz klar war mit der Geschichte, worauf das hinausgeht oder was sozusagen da das Thema ist.
Bei mir war nämlich beim Zuschauen klar, das kann, das muss es sein, weil Georgie immer tot ist im Roman.
Ja, genau.
Dass sie nicht, also so eine Riesenänderung können sie nicht machen.
Ja.
Das war mir halt klar. Ja. Aber auch schön, ne, wie er weiß ja schon, dass er es nicht ist, ne?
Mhm.
Wegen dem Boot. Wegen dem Artikel.
Ja, stimmt. Und das ist aber auch schon stark, weil Bill das jetzt auch merkt, ne?
Ja, sag ich ja. Er hat es in dem Moment gemerkt, wo Georgie das Boot männlich genannt hat. Mhm. Oder
ja, genau, Neutrum. Genau. Ja, ja. Mhm.
Und er weiß aber, dass er es ihm erklärt hat.
Ja. Mhm. Ja. So, jetzt hat er Georgie, also der vermeintliche Georgie, mit dem Bolzenschussgerät erschossen.
Aber es ist natürlich auch eine intensive Szene, überlegt.
Das ist, ja, das ist wirklich intensiv.
Das ist ja auch so, ne, ein Kind, das ein anderes Kind erschießt.
Ja. Aber auch schön an den Füßen.
Ja, haben wir gesehen. Pompons zuerst entstehen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Dann der Arm langsam wächst.
Ja. Und plötzlich haben wir da wieder Pennywise. Schön, wie der aufsteht, ne? Jetzt drehen sich die Augen nach vorne. Die Gruppe fordert Bill an, ihn zu töten, also es zu töten. Ja, und das, was ihn da jetzt ja quasi verletzt, ist ja, dass Bill im Prinzip keine Angst hatte, abzudrücken.
Genau.
So, jetzt greift auch Beverly mit ein. So, wir haben ja eigentlich jetzt Showdown, ne?
Ja, was heißt eigentlich? Es ist der Showdown. Ja.
So, jetzt ist Bill in der Gewalt von Pennywise. Jetzt hat er es gesagt, ne?
Mhm.
Aber das wirkte schon fast so ein bisschen albern, ne? Wo man so merkt, so es verliert so ein bisschen auch seinen Schrecken, weil es gesagt hat, so, ich ernähre mich von eurem Fleisch und eurer Angst. Also da merkte man schon so, ja, das ist der Clown jetzt, der durchkommt.
Na, vor allen Dingen, dass er jetzt mit denen verhandelt.
Ist ja auch schon eine Schwäche, ne?
Ja. Es gibt auch eine schöne Anekdote von den Dreharbeiten, wo er mit dem Darsteller von Eddie, also Skarsgård, eine Szene hatte.
Mhm.
Und also wahrscheinlich die in dem Abbruchhaus da.
Mhm.
Und er Angst hatte. Und dann, als die Szene vorbei war, sagt der Junge so zu ihm, das war richtig gute Arbeit von dir oder sowas in der Art.
Mhm.
Und Skarsgård steht dann da ganz blöd da, weil er sich selber in dem Moment gar nicht sicher war beim Drehen, wie viel das gespielt war.
Mhm.
So, jetzt kommen wir die verbrannten Eltern.
Ja. Ja, ist auch cool, dass es jedem sozusagen maßgeschneiderte Angst gibt. Jetzt haben wir hier das Gemälde.
Ja, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen
gehabt. Genau, ja.
Jetzt haben wir plötzlich diese Art Gottesanbeterin. Mhm. Jetzt haben wir die Mumie hier. Das ist das einzige, das ist so der einzige Mal, was wir auch im Roman haben mit diesen Ängsten von Ben, diese Horrorfilme. Ne, die Mumie. Ja. Ja. Das war etwas, was Finn Wolfhard eigentlich für sich vorgeschlagen hat, also Eddie, so angekotzt zu werden.
Ja.
Aber sie meinten dann. Das macht mehr Sinn bei Eddie. Bei Eddie. Ja. Weil der ja derjenige ist, der vor sowas Angst hat.
Mhm. Also jetzt auch nochmal schön, dass für Beverly ihr Vater da.
Ja, das war so ein bisschen das letzte Aufbäumen, ne? So,
ja.
Das ist ja, das andere sind ja irgendwelche übernatürlichen Sachen.
Ja, genau. Das ist dann,
das war das einzige wirklich Reale, vor dem einer von denen echt Angst haben musste.
Mhm. Mhm. So, es hat sich nach hinten gedreht.
Jetzt spricht er den Spruch, ne?
Mhm. Und sein Schädel löst sich irgendwie auf, ne? Ja. Zerbröselt so.
Das ist auch sehr gut gemacht.
Ja, ja, ja. Also da merkt man auch, dass es schon auch ein neuerer Film ist, ne?
Ja, das sowieso. Aber auch, dass da ein bisschen Budget auch dahinter steckt.
Ja, genau. Hm. Hm. Ja, Richie ist wieder in seinem Element.
Der ist aber auch wirklich gut, der Spruch.
Ja, sagt er gerade so, was ich über mein schönstes Ferienerlebnis schreiben soll, das weiß ich schon. Und jetzt entdecken sie, dass die Kinder runterkommen.
Georges Regenmantel. Und jetzt, das erste Mal versteht er jetzt, dass sein Bruder wirklich tot ist.
Mhm. Sommer geht zu Ende, wir sind im September. An der Brücke.
Und sie beginnt, also genau, sie kann sich nicht wirklich dran erinnern, was war.
Also wie dieser Zustand war, ne?
Ja. Ein schöner Teaser für die Fortsetzung.
Mhm.
Na, und jetzt haben wir die Gründung des Clubs der Verlierer. Mhm.
So, Bill lädt jetzt ein zur Blutsbruderschaft oder wie man das nennen mag, oder das, dem Schwur. Ja,
das ist genau das.
Und hat da so eine Glasscherbe in der Hand. Ja.
Das ist die absolut beste Art, dieses ohnehin schon sehr hygienische Ritual durchzuführen.
Was, alles mit einer Glasscherbe?
Ja gut, es geht ja darum, dass sie das Blut austauschen.
Ne? Ja, eben, ja. Hm. So. Es tropft auch richtig, ne?
Ja, bei ihr, also bei ihr hat er, glaube ich, das Stärkste gehört. Bei ihr hat er, glaube ich, sich ein bisschen vertan. Ja. Das ist nicht ganz so extrem.
Ja. Jetzt stehen sie alle im Kreis, halten sich die Hände. Mhm. Dann haben wir den Lover nochmal am Gips, der auch schon ein bisschen verdreckt jetzt mittlerweile aussieht.
Naja, es sind ja ein paar Wochen her, seitdem er den Arm, also seitdem er den Gips bekommen hat.
Ja. Ja, das ist jetzt auch eigentlich ziemlich cool gemacht, weil das jetzt hier mit so Blenden gelöst ist. Mhm. Die Gruppe verabschiedet sich nach und nach.
Ja. Und das passt auch dann gut zum Roman und zu dem, was man in der Fortsetzung sieht. Was ich dir jetzt aber dann doch nicht spoilern will.
Nee. Aber vielleicht schon mal als Appetizer für die Folge, wo wir dann auch die Fortsetzung besprechen werden.
Ja. Auch interessant, dass wir nicht so ganz klar das Ergebnis haben, was eigentlich mit Beverlys Vater explizit passiert ist, auch wenn es sehr danach aussieht, als ob er stirbt. Aber andererseits würde das nicht ganz passen, dass die Tante sagt, sie kann bleiben, solange sie will.
Mhm. Ja. Ja. So, und das ist jetzt auch ganz cool. Weil Bill hat ja jetzt nicht nur die Angst besiegt, sondern er hat auch eine neue Kategorie für sich entdeckt, und zwar den Mut.
Mhm. Naja, mutig war er ja immer schon, aber
ja, genau, aber es passt jetzt natürlich.
Eher was, also das würde ich jetzt eher was anderes sagen, was er entdeckt hat.
Ach so, ja, natürlich. Aber hier haben wir das V nochmal. Mhm. In den Fingern von Beverly. Ja, und er bleibt mit wenem Haar zurück. S, Kapitel 1.
Ja. Ich glaube, das war auch im Kino dann, oder?
Ja, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ne? Wir haben ja jetzt die Blu-ray.
Es würde Sinn machen, dass sie es so anteasern versuchen, ne?
Ja. Mhm.
Also tatsächlich hat Muschetti schon mit dem Drehbuchautor und mit noch ich glaube, Skarsgård, sich noch vor dem Kinostart zusammengesetzt, um die Fortsetzung zu besprechen, weil sie so überzeugt waren, dass es eine geben wird.
Mhm.
Ja.
Ja, super.
Abschließende Worte von dir.
Ja, Markus, ich bin nochmal jetzt wieder mehr begeistert von dem Film. Ich fand es gut, dass wir den besprochen haben, weil wie gesagt, nicht nur die, was mich früher sozusagen beim Kinobesuch natürlich umgehauen hat, diese Horror-Effekte, die natürlich im Kino unglaublich gut rübergekommen sind, aber auch jetzt nochmal hier die ganze Metaebene sozusagen, die mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen, ich bin total begeistert und freue mich auf das folgende Kapitel, was wir auch dann demnächst mal angehen werden.
Ja, also der Horror ist für mich ja sowieso immer nur das Zweitwichtigste in dem Roman und in der Geschichte, sondern das ist ja für mich nicht die Geschichte über einen gruseligen Clown, sondern es ist die Geschichte über die Freunde seiner Kindheit.
Mhm.
Und das kostet der Film natürlich voll aus, weil er sich ausschließlich auf diesen Bereich konzentriert. Und das war auf jeden Fall mindestens die beste King-Verfilmung damals seit Green Mile, würde ich sagen. Und ich weiß, ich war auf jeden Fall begeistert, als ich damals aus dem Kino raus bin. War richtig, richtig gut. Und ja, ich glaube, alles Weitere würde ich dann tatsächlich gerne sowieso erst mit dem zweiten Teil besprechen.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich muss auch sagen, fällt mir jetzt gerade noch so ein, dass mir hier in dem Film einfach gefällt, ist, dass das Genre des Horrorfilms im Prinzip super passend gewählt ist, um halt mit diesen Themen Ängste erwachsen werden, die Zeit, die einfach voranschreitet und die Frage immer wieder wirft ja, wie man sich zu seinem eigenen Leben verhält, was man von Kindern erwartet, wie sich Erwachsene verhalten, wie das Erwachsenwerden überhaupt funktioniert und so weiter. Das passt alles in dieses Genre-Horror ziemlich gut hinein.
Ja,
und ich finde,
es hat ja seinen Grund, warum es so viele Teenie-Slasher gibt.
Genau. Richtig, ne? Aber hier einfach nochmal sehr gut geschrieben und herumgesetzt.
Mhm. Ja, gut, es war natürlich aber auch ist natürlich auch eine sehr hochwertige Vorlage.
Natürlich, klar. Aber auch das kann man ja, wenn man es nicht richtig angeht, auch versemmeln. Ne? Aber das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Ja, Markus, dann wirklich vielen Dank. Hier läuft jetzt gerade noch so ein bisschen der Abspann. Ich nutze mal ganz kurz die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass I Went to Films eine Produktion von Martin Bornemeyer ist. Und wenn ihr Lust habt, diese und andere Produktionen zu unterstützen, dann schaut mal auf meine Webseite martinbornemeyer.de oder auch in die Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Dort findet ihr den Hinweis darüber, wie ihr I Went to Films unterstützen könnt. Vielen Dank für euren Beitrag.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.